Lukas, wann hast du dich das letzte Mal so gefühlt, als sei dein Leben ein nicht enden wollender Ablauf von Gefechten?
Ja, tatsächlich, als ich One Battle After Another im Kino sehen wollte, denn zuerst ist mein Zug stehen geblieben auf dem Weg für 30 Minuten. Das heißt, obwohl ich dachte, ich könnte da ganz gemütlich hinlaufen, musste ich dann rennen und zwar so schnell, dass dann meine Idioten-Smartwatch mir gesagt hat, sie sammeln Zonenminuten, weil ich da so lang rannte. Dann musste ich auch noch zurückrennen, aber merkte dann auf dem Weg, dass ich irgendwo durch das Rennen meinen Geldbeutel verloren hatte, durfte mir dann noch an der Kinokasse abholen und mit dem zurückhetzen und kam dann wirklich in der letzten Minute. Also die Türen schlossen sich gerade schon in meinem Zug an und da dachte ich, okay, da spiegelt die Erfahrung des Films, die ja auch geprägt ist von Rennen, von Flüchten, von Suchbewegungen, sehr stark das, was ich an dem Tag erlebt habe. Ich weiß nicht, ob es den Film bereichert hat oder nicht, es war auf jeden Fall interessant.
Es war bei mir eine ähnlich stressige Situation mit irgendwie wochenlang Zahnschmerzen, dann einer Zahn-OP. Dann war ich vorm Film noch was essen, habe auf so eine Sommerrolle gebissen. Auf einmal knackt es so im Zahn. Ich denke so: Fuck, ist da jetzt wieder was aufgebrochen? Dann halt in diesen Film rein und so. Und ich lag danach, muss ich auch sagen, nach dem Kinobesuch irgendwie noch lange wach. Also ich war auch sehr aufgepeitscht. Finn, wann hast du dich das letzte Mal in so einer Gefechtsschleife befunden?
Also natürlich einmal jetzt gerade, wo ich meine Masterarbeit schreibe, das ist natürlich auch ein nie enden wollender Krieg gegen die Seiten, gegen die Bücher, gegen sich selber.
Gegen sich selbst, ja.
Ich habe aber auch eine ÖPNV-Geschichte zu erzählen, denn in Hamburg ist zum Zeitpunkt, wo wir das auch nehmen, gerade großer Kontrollmarathon seit mehreren Tagen. Und mir passierte das, ich wollte zur Pressevorführung von Amrum, von dem Fatih Akin-Film, bin sehr, sehr rechtzeitig losgegangen, hatte mich aber verlegen. Also ich komme jetzt in das Alter, wo man sich, ich bin auf der Couch eingeschlafen und mein linkes Bein lahmte. Sagen wir so, das heißt, ich habe länger gebraucht für einen Weg, den ich sonst brauche. Dann war dieser Kontrollmarathon und ich war in einem Bus drin und der musste dann anhalten, um irgendwie die 10 Leute, die keine Fahrkarte hatten, rauszulassen. Und selbst der Busfahrer protestierte schon und meinte so, Leute, das ist komplett sinnlos, warum denn? Lass die doch einfach, also lass sie bei der richtigen Haltestelle aussteigen. Ja, das waren natürlich auch große Kämpfe.
Also Gefechte ja nach Gefechten, aber das Krasseste ist natürlich Podcasten. Jede Folge ein neuer Kampf, den nur einer mit seiner Meinung gewinnen kann. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Finn Benkert.
Hallo.
Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und wir reden über den angeblich besten Thriller der letzten 20 Jahre, den Film, der in den Zahn der Zeit reinbohrt und Amerika, ein sehr gespaltenes Land, wieder vereint. Vielleicht den größten Boxoffice-Flop des Jahres. Der Hype ist, ich würde sagen, Parasite-Level, Fury Road-Level. Das ist One Battle After Another von Paul Thomas Anderson und ich bin Christian Eichler. Viva la Revolution! Schön, dass ihr beide da seid. Finn, du warst schon mal bei Katz. Wir kennen uns aber nicht. Wir haben uns gerade jetzt das erste Mal kennengelernt. Du hast mit Lukas schon mal über Do Not Expect Too Much from the End of the World hier von Radu Jude gesprochen. Aber seitdem ist noch viel mehr passiert, denn ihr habt zusammen einen Literaturpodcast gelesen, heißt der. Will ich hier auch noch mal wärmstens empfehlen. Ich weiß aber, muss ich sagen, gar nicht so viel von dir. Was hast du eigentlich so mit Film zu tun? Erzähl doch mal so ein bisschen.
Ich war bis Anfang des Jahres Geschäftsführer einer Filmproduktionsfirma, beziehungsweise meiner eigenen Filmproduktionsfirma. Ich hatte nach dem Abi mit zwei sehr guten Freunden aus der Not heraus so eine Firma gegründet, weil wir eben angefangen hatten, ganz klassisch als Jugendliche zusammen Kurzfilme zu drehen. Und dann kam Buxtehude, also die nächstgrößere Stadt, wo wir alle wohnten, auf uns zu und meinte, hey, habt ihr Lust, den neuen Imagefilm für uns zu drehen? Wir meinten klar, meinten aber auch, wir hätten auch gerne Geld. Und der PR-Mensch der Stadt meinte dann, ja, das ist ein bisschen schwierig. Also, das müsste halt auf ein vernünftiges Firmenkonto gehen. Das können wir euch nicht privat überweisen. Und ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass wir dann tatsächlich zur Gemeinde stolzierten und die Tucker Productions GbR gegründet haben. Hat sich jetzt umbenannt in Find More Pictures, kann man aber ja auch hier einmal empfehlen. Genau, also ich wollte sehr lange Regisseur werden. Der Traum ist auch immer noch nicht komplett verblasst, aber gerade hat sich das eben alles einfach mehr in Richtung Literatur und Literaturkritik bewegt. Genau, so und so bin ich hier gelandet.
Und ja, wie läuft's so mit dem Podcast, ihr beiden, Lukas? Ihr macht's jetzt, ist schon eine Weile, ne? Ihr habt schon jetzt auch schon ein paar Folgen draußen.
Halbes Jahr, genau.
Ja, ich fand das ganz lustig bei der Bewerbung für die Frankfurter Buchmesse. Mhm. Da wurde angegeben, das Format muss mindestens 6 Monate existieren. Ich schaute danach und zu diesem Zeitpunkt, als ich mich da bewarb, existierte es seit 6 Monaten und 1 Tag. Das heißt, man hat da gerade so diese Kriterien erfüllt. Und ja, ich glaube, unsere Erfahrungen sind so ein Hin und Her von dem auch vielleicht ein Kampf nach dem anderen gegen die Gegenwartsliteratur, die in Deutschland nun mal Hochs und Tiefs auf jeden Fall hat. Und man merkt auf jeden Fall auch, das ist jetzt kein Thema, das die Leute von sich an so wahnsinnig anzündet. Die Menge der Menschen dort draußen, die wirklich begeistert Literatur, die gerade erschienen ist, lesen, die ist noch mal deutlich kleiner als die Anzahl der Menschen, die regelmäßig in aktuelle Kinofilme gehen. Und ich glaube, deshalb waren bis jetzt die erfolgreichsten Folgen immer die, in denen wirklich große Veröffentlichungen, so ein Christian Kracht oder ein Caroline Wahlbuch besprochen worden, oder die, in denen wir über allgemeinere Themen zu den Menschen so einen Zugang haben, von sich aus, ohne was Spezifisches gelesen zu haben. Also es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was bedeutet das, über ein Medium zu sprechen, das vielleicht nicht mehr so sehr im Mittelpunkt der Gesellschaft steht, wie das in der Bundesrepublik vielleicht in den 50ern, 60ern, 70ern eben noch stand. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch Abarbeiten an etwas, das sich schon ein bisschen randständig anfühlt manchmal.
Mhm. Aber ja, habt mir auch da echt ein paar Inspirationen auf jeden Fall gegeben durch eure Folgen. Und ich bin irgendwie auch wieder in diese alte deutsche, ich weiß auch nicht, ich bin ja so bei Thomas Bernhard gerade so verhängt irgendwie so fest. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit, ihr habt jetzt, glaube ich, nicht explizit irgendwann mal über den gesprochen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, kam das, glaube ich, auch so durch euren Podcast irgendwie, mich doch nochmal mit so deutschen Autoren zu beschäftigen, die ich irgendwie nicht so auf dem Schirm habe. Aber ja, das ist immer so ein Austarieren, oder? Merken wir bei Katja irgendwie auch, macht man mal, also wir wollen eigentlich auch immer mehr so Themenfolgen machen, eigentlich, aber manchmal ist es irgendwie gar nicht auch so leicht zu organisieren, wie wir reden jetzt über einen neuen Kinofilm, aber ja, das ist bestimmt spannend, so von der Innenperspektive so zu gucken, was hören die Leute und wie macht man es und so. Ja, aber cool, dass es das gibt, weil es gab es irgendwie ja nicht so richtig in, weiß ich nicht, so einer Form, die ich irgendwie kritisch und gewinnbringend fand, so viel, aber ich habe auch nicht alle deutschen Literatur-Podcasts natürlich gehört.
Ich glaube, das war auch unsere Motivation. Wir haben uns angeschaut, was es gibt und haben gedacht so, da scheint noch etwas zu fehlen. Bis jetzt stoßen wir, glaube ich, nicht auf die Resonanz, dass es jetzt das war, was Leute schon immer sich erträumt haben. Aber hier und da gibt es auf jeden Fall nette Kommentare und positives Feedback.
Ja, ein Freund von mir macht einen Philosophie-Podcast seit 1,5 Jahren und der hat einen ähnlichen Eindruck.
Erzähl mir mehr davon. Ja. Dieser Freund, wie geht's dem so?
Dem geht's ganz gut, ja. Der ist jetzt gerade bei Platon drin. Das macht großen Spaß. Also, wir wollen über den neuen Paul Thomas Anderson-Film sprechen. Und Finn, da würde mich erstmal interessieren, was hältst du eigentlich so von dem? Denn du hast ja, glaube ich, auch die Pynchon-Vorlage hier gelesen, oder? Ja. Zu diesem neuen Film. Paul Thomas Anderson ist ja irgendwie ein interessanter Regisseur. Lukas, du hattest das, finde ich, in unserem Special, das haben wir damals mit Sebastian Seidler gemacht, irgendwie ganz schön erzählt, wie seine Filme immer so Begegnungsfilme sind. Also sind oft so 2 Figuren, die so aufeinandertreffen und gleichzeitig wird noch ganz viel mitverhandelt irgendwie. Es sind so Filme, die so ja zwischen manchmal so derber Genrekost und dann wieder so krassem, eigentlich arthausigem Drama irgendwie so oszillieren manchmal. Als Film-Bro-Regisseur natürlich auch so ein bisschen verschrien mittlerweile, Finn. Was hast du so für eine Beziehung zu dem?
Ich wollte bei diesem Film-Bro-Regisseur gerade einhaken, weil ich glaube, man kam um Paul Thomas Anderson nicht herum, wenn man so ja, plus, minus 30 Jahre oder älter ist, also auf dieser Erde schon wandelt, dann musste man sich irgendwie zwangsweise mit sowas wie There Will Be Blood oder Boogie Nights auseinandersetzen. Und das war ja, wie gesagt, ein Regisseur, der auch so von der Nerd-Film-Kritik, so von den anfangenden Podcasts immer sehr hochgehalten wurde. Es waren auch Filme, die meine Eltern immer gut fanden, also Sachen, die man dann auch gucken durfte. Das war ja in der frühen Kindheit, frühen Jugend auch durchaus ein Faktor, so, wenn man nur einen Fernseher hatte, den man sich geteilt hat. Aber es ist schon ein auch wichtiger und prägender Regisseur für mich. Also vor allem Boogie Nights ist halt ein Film, den ich sehr, sehr häufig gesehen habe, zu dem ich jetzt heute auch nicht mehr ganz das große Liebesverhältnis habe, wie vielleicht so mit 13, 14. Aber ich freue mich natürlich auf jeden neuen Film. Phantom Thread war, glaube ich, der erste, den ich dann auch im Kino selber sehen konnte. Mhm. Ich müsste bei Inherent Vice noch irgendwie ein paar Tage zu jung gewesen sein, um den tatsächlich im Kino schauen zu können. Ich finde aber sehr lustig, ich habe nämlich auch so an der Uni Hamburg 1, 2 Kurse in der Filmwissenschaft gegeben, dass das kein Name ist, der sich, also ich will nicht sagen, der sich nicht gerettet hat, aber Licorice Pizza wurde damals von diesen Studierenden nicht rezipiert als der neue Paul Thomas Anderson Film, sondern als dieser böse Film, den du nicht gucken darfst, weil er moralisch total verwerflich ist. Und auch One Battle After Another, habe ich das Gefühl, ist eher der neue Leonardo DiCaprio-Film. als jetzt der neue Paul Thomas Anderson-Film für so die richtige Generation Z oder eben auch die Generation Alpha.
Mhm, ich fand das auch interessant, weil meine Freundin zum Beispiel kennt den auch gar nicht, den Regisseur. Also hatte jetzt nicht irgendeinen Film von ihm schon gesehen oder so davon gehört und so. Das fand ich auch irgendwie so ganz interessant, dass es dann über so eine bestimmte Bubble hinaus dann vielleicht doch einfach nicht mehr so ist. Wir müssen ja sagen, seine Filme sind auch finanziell immer recht unerfolgreich. Das scheint ja jetzt auch super unerfolgreich zu werden, weil der Film so teuer war. Lukas, wie blickst du denn so mittlerweile auf ihn? Ich hatte das Gefühl, so Licorice Pizza konntest du ja auch noch recht viel abgewinnen, oder?
Ja, ich glaube, was ich für uns aus der Folge für mich rausgenommen habe, war dieses Gefühl, es ist ein Filmemacher, der immer mit so großen Symbolfiguren arbeitet, der immer so ein bisschen den Great American Novel als Film erschaffen möchte und dafür so Repräsentations- und Symbolfiguren eben in den Mittelpunkt stellt. Also auch so überlebensgroß, so jemand wie Daniel Plainview ist ja im Schauspiel schon zu groß, um einfach nur ein Mensch zu sein, sondern er ist eine Idee, er ist der Kapitalismus und Paul Dano spielt dann auf der Gegenseite halt eben das Kirchliche. Und ich habe das Gefühl, das zieht sich ja durch seine Karriere immer wieder und diese Figuren werden dann oft so ein bisschen zerrieben zwischen Mikro- und Makroebene. Ich finde es dann immer schwierig, wenn jemand, der mehr eine Idee ist, dann plötzlich doch ernsthaft als jemand, der eine Beziehung zu seinem Sohn hat, zum Beispiel geschildert werden soll. Und so geht es mir heute eigentlich auch, indem ich das Moment, in dem ich das Gefühl habe, die Figuren sind irgendwie kleiner, haben weniger den Zwang, etwas Großes, Historisches zu sein, dann finde ich zu ihnen. Natürlich tragen sie auch noch Züge davon, aber für mich sind wahrscheinlich seine effektivsten Filme Phantom Thread und Licorice Pizza, die sich auf sowas wie Liebesbeziehungen stützen, wo ich das Gefühl habe, er hat da auch viel aus seinen eigenen Erfahrungen übertragen. Das gibt's ja in diesem Film jetzt, also in One Battle After Another, auch regelmäßig. Und ich glaube, je mehr Abstand er eben vom großen, totalen, von der Makroperspektive hält, desto besser gefällt er mir als Filmemacher.
Da passt natürlich aber auch die Pynchon Verbindung, denn also das ist natürlich ja bekannt, Paul Thomas Anderson ist ein großer Pynchon-Fan, hat eben in Helen Weiss direkt verfilmt und in The Master finden sich zumindest Bezüge zu V von Thomas Pynchon. Und das ist ja auch ein Autor, der auch so ein bisschen ein Amerika-Chronist ist, beides durchaus auch postmoderne Künstler, beziehungsweise als sehr postmoderne Künstler gestartet. Man teilt, ich weiß gar nicht, wie offiziell diese Unterteilung ist, aber der Filmkritiker Matt Lynch hat das Werk von Paul Thomas Anderson mal in die Kokainphase und in die Weed-Phase eingeteilt. Und das Ganze ist wohl irgendwo bei There Will Be Blood, wo es sich so ungefähr schneidet. Und
Phantom Thread ist dann die Pilz-Fun-Phase, oder?
Genau. Und One Battle After Another, vielleicht so die These, ist eine ganz gute Synthese aus der Koks-Zeit und der Graszeit. Denn was ich wirklich spannend fand an dem Spätwerk von ihm ist, wie langsam das tatsächlich wird. Also so wie sehr da gerade in Licorice Pizza auch wirklich ganz, ganz kleine Momente unfassbar zerdehnt werden, ausgespielt werden. Und solche Momente finden sich ja hier auch bei One Battle After Another, den man noch gut abkürzen muss, habe ich das Gefühl.
Darf ich schon direkt was sagen, das ich vielleicht auch als These für diesen Film in den Raum stellen möchte? Ich habe nicht das Gefühl, dass Paul Thomas Anderson und auf der anderen Seite Thomas Pynchon, dass das ein Match ergibt, dass das unbedingt die große Liebesbeziehung ist, die auf Gegenseitigkeit beruht. Denn während jemand wie Thomas Pynchon für mich immer so Texturen erschafft, die immer auch so ein bisschen in Richtung Wahnsinn gehen, die diese Paranoia übersteigern, wo Subjektivität irgendwie zwischen Wortfetzen und Drehen und Sprungbewegungen verloren geht, also wo es auch darum geht, dass man kaum noch Menschen erkennt und diese Welt, die wir hier durchleben und durchwarten, nur noch so schemenhaft sich so gelegentlich erhebt aus dem großen Ganzen. Also ich erlebe ihn eigentlich auch nur immer so als Chronist der Zerrbilder, sagen wir Chronist der unter den Dingen liegenden Ideen vielleicht. Und auf der anderen Seite steht jemand, der für mich immer sehr beherrscht, immer sehr manieriert eigentlich ist, wie jemand wie Paul Thomas Anderson. Und da sehe ich irgendwie schon so einen inhärenten Bruch. Also es gibt bei, glaube ich, Foucault diese Idee von einem Monolog der Rationalität über den Wahnsinn. Und das erlebe ich hier irgendwie, wenn er verfilmt, was Pynchon tut. Und ich habe das Gefühl, in diesem Beschreiben des Nebulösen, des Verlorenen, das allem, was irgendwie stoned ist, war bei Inherent Vice fast ein bisschen erfolgreicher als hier, wo er doch recht klarsichtig ist, ohne dass ich das als zu positives Attribut verstanden wissen will.
Er hat halt, das ist vielleicht ganz wichtig zum Anfang zu sagen, im Abspann von One Battle After Another steht ja auch inspired by Vinland
Klar,
und nicht
das
based
Lose.
on Vinland. Also es ist eine sehr lose Adaption. Es ist, um vielleicht mal so mit Jeanette-Begriffen um sich zu werfen, es ist auch eher eine Transformation. Also hier hat jemand den Inhalt von Vinland genommen und etwas im Stoff, also in der Handlung, im reinen Plot Ähnliches gemacht, aber es eben eine komplett andere Zeit versetzt, eine komplett andere Aussage gegeben. Zu dem, was du gerade grundsätzlich beim Vergleich von Pynchon und Anderson gesagt hast, Lukas, würde ich sagen, ja und nein. Du hast auf der einen Seite vollkommen recht. Ich glaube aber, was die beiden eint, ist eben tatsächlich diese Verbissenheit in der Pastiche. Also Pynchon ist ja jemand, der benutzt dann zum Beispiel in Mason und Dixon, das ist dann eben komplett im 18. Jahrhundert Englisch geschrieben. Oder in Vinland und Inherent Vice haben wir eben diese Surfer-Lingo, die wahrscheinlich selbst für Muttersprachler häufig nicht nachzuvollziehen ist, wo man dann nochmal zum Wörterbuch greifen muss. In Gravity's Rainbow, seinem Hauptwerk, würde ich sagen, dass er auch vor Vinland rauskam und so sagt die Literaturkritik, die Literaturwissenschaft auch ein bisschen mit dafür verantwortlich war, dass Vinland bei seinem Erscheinen nicht so wahnsinnig positiv rezipiert wurde. Das ist ja ein wahnsinnig umfangreicher Roman, nicht nur von der Seitenzahl her. Ich glaube, es sind 900 Seiten in der englischsprachigen Ausgabe, also Gravity's Rainbow jetzt 1200 in der deutschen. Das ist ein Roman, der ganz tief in die Mathematik, in die Technik, in die Philosophie, in den Film reingeht. Also diese Verbissenheit in der Recherche, die sehe ich auch irgendwie bei Anderson, weil wenn er sich ein Genre vornimmt, dann ahmt er das ja auch wirklich haargenau nach. Ich glaube, diese Nachahmungsphase endet halt irgendwann ein bisschen und ist jetzt eher so auf dem Material zu beobachten, wenn dann eben ein Licorice Pizza wirklich auch aussieht wie ein 70er-Jahre-Film und vielleicht ähnlich erzählt ist. Ich finde aber, dass er den Hang zum Albernen und zu der Zote ganz gut übersetzt hat hier bei One Battle After Another, aber er nimmt sie halt ernst. Also Pynchon, hat man das Gefühl, hat eine sehr, sehr ernste Welt, die dann immer aufgerieben wird durch Peniswitze oder durch doofe Namen. Und Anderson nimmt diese Namen plötzlich ernst. So, also so da geht plötzlich eine Gefahr eben aus dem irrigierten Penis aus.
Das habe ich noch nie erlebt, dass du wirklich schon so in die Analyse noch vor der Einführung richtig reingegrätscht wurde. Ich merke, ihr wollt schon hier eine Folge gelesen aufnehmen, bevor ich überhaupt hier erstmal meinen Filmpodcast angefangen habe. Also One Battle After Another, wie ihr schon gesagt habt, basiert lose auf Vinland von Thomas Pynchon und Anderson hat ja ne, mit Inherent Vice schon mal Pynchon adaptiert. Da ja als so eine Kiffer-Detektivgeschichte, hier jetzt als politischen Thriller plus noch viel mehr. Leonardo DiCaprio, erste Zusammenarbeit ne, mit Paul Thomas Anderson, spielt Bob, der gehört der linksradikalen Gruppe The French 75 an, die an der Grenze zu Mexiko am Anfang des Films unter anderem ImmigrantInnen befreit und dabei verliebt er sich in die revolutionäre Perfidia, die aber ja auch so einen ekligen weißen Army-Colonel namens Lockjaw, gespielt von Sean Penn, ja, bezirzt, weiß ich nicht, da müssen wir noch mal stärker drüber reden, über diese Beziehung, zumindest in ihren Bann zieht, irgendwann auch geschnappt wird, alle verpfeift und dann muss Leos Bob zusammen mit seiner Tochter Willa, gespielt von der Newcomerin Chase Infinity, in den Untergrund, aber Lockjaw, dieser Colonel, kommt denen auf die Schliche und wir sehen erstmal so einen sehr langen Aufbau in diesem Film, ne? Also das ist fast eine Stunde oder so, die diese Vorgeschichte erzählt wird. Dann eigentlich fast 2 Stunden lang die Eskalation dieses eigentlich ja so ein bisschen wie so ein Ice Raid auf eine so Underground Railroad-mäßige Geflüchtetenstadt, aber in der Jetztzeit, der wird durchgeführt. Es ist ein krass actiongeladener Film, also voller Bewegung zumindest. Der Soundtrack von Greenwood ballert da auch eigentlich die ganze Zeit drauf. In der Mitte hat man das Gefühl, dass eine Stunde lang eigentlich nur diese Pianoklänge irgendwie erklingen und einem dieser Film einfach immer weiter ins Gehirn gehämmert wird und halt in die Bewegung rein. Die Army rückt an in Helikoptern, der Widerstand fährt Skateboard, rennt dann über die Dächer. Einmal wird Leo im Film Tom Cruise genannt, was witzig ist, weil er vorher genau den Stunt, den Tom Cruise ja überstanden hat, nämlich mit dem Fuß gegen die Hauswand zu knallen, nicht schafft, sondern runterknallt, dann direkt weggetasert wird. Also es ist ein wirklich kinetischer Film, das ist echt erstaunlich, finde ich. Und aber auch ein Film, in dessen Mittelpunkt dann so eine, fand ich, obwohl ich Inherent Vice schon kannte, dann doch so eine überraschenderweise dösbaddelige Kiffer-Körperklaus-Komödie irgendwie mit Leonardo DiCaprio steht und die Frage dann auch tatsächlich, ob hier überhaupt irgendwas politisch verhandelt wird, muss ich sagen, oder ob das ja für PTA doch nur so ein elaborierter Furzwitz ist, die Revolution. Ihr habt beide jetzt schon so ein bisschen was erzählt. Vielleicht noch mal, Finn, ich glaube, du kannst im Film viel abgewinnen. Wie fandst du den jetzt?
Ich war sehr gespannt darauf, weil ich hatte eben Vinland vorher gelesen, aber ja auch schon einen Trailer gesehen und mich nach diesem Trailer gefragt, okay, und was genau soll das jetzt mit Vinland zu tun haben? Beim Schauen des Films habe ich es dann eben gemerkt. Ich habe ihn jetzt zweimal sehr, sehr gerne gesehen. Und ich glaube, ich kreise auch vor allem um diese Frage, wie politisch ist das eigentlich alles? Weil ich glaube, das war auch so die Streitfrage nach der Pressevorführung, die wir uns gestellt hatten. Und ich bin mittlerweile dabei angekommen, es ist, glaube ich, ein politischer Film. Ich glaube auch, dass Anderson tatsächlich etwas aussagen möchte, beziehungsweise gewinnt man, glaube ich, hier viel im thematischen Vergleich mit dem Roman. Ich möchte jetzt hier nicht so eine Sache machen, im Buch war es so und im Film ist es so. Aber ich glaube, was Anderson hier macht, ist, er nimmt diesen linken Aktivismus durchaus ernst. Ich glaube, das ist etwas, was vor 10 Jahren noch ein reiner Witz gewesen wäre. Und ich habe das Gefühl, er erzählt hier durchaus ein paar tolle Witze mit Aktivismus und über diese Gruppe. Aber es ist ja schon ein Film, der am Ende sagt, du kannst was verändern, wenn du möchtest. Also vielleicht auch dahingehend eher ein postdigitaler als ein postmoderner Film, wo es halt darum geht, dass der Mensch wieder Macht hat gegen das totale System der Logik. Und das hat mir ziemlich gefallen von einem Regisseur, wie Lukas ja auch schon meinte, wo ich mich vorher gefragt habe, ob der tatsächlich an was glaubt oder ob es ihm einfach nur darum geht, möglichst handwerklich einwandfreie Filme zu machen. Denn wenn wir uns was wie The Master angucken, da wird sich ja schon über Religion lustig gemacht, würde ich sagen. Und da hat mich One Battle After Another doch sehr, sehr überrascht.
Vielleicht sage ich noch mal kurz meine Meinung, bevor Lukas, ich weiß ja auch gar nicht genau, wie du das findest, Lukas, weil ich finde immer bei dir interessant, bei diesen Filmen, die so The Last Great American Movie noch mal so auch so sein wollen, habe ich immer das Gefühl, einerseits rollst du auch oft so ein bisschen mit den Augen wie ich, andererseits kannst du dem aber dann doch öfter was abgewinnen. Ich will diese Filme jetzt auch nicht alle, und ich weiß auch, die magst du auch nicht alle, die ich jetzt aufliste, so in einen Pott schmeißen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nicht so selten, dass in letzter Zeit ein Regisseur versucht, noch mal so einen richtig großen Film zu machen. Also wenn wir irgendwie so The Irishman, Bo is Afraid, Furiosa, Killers of the Flower Moon, Megalopolis, Once Upon a Time in Hollywood, wahrscheinlich ist Bogonia auch sowas und Cod Stealing und The Smashing Machine, habe ich noch nicht gesehen, so, aber ich habe das Gefühl, es gibt oft irgendwie doch diese Filme, wo man so dieses Raunen hört, jemand macht's nochmal. Irgendwie so ein Film
Brutalist
wie
würde ich noch unbedingt reinwerfen,
The Brutalist muss da auf jeden Fall auch mit rein.
Ja, genau. Auch in VistaVision.
Genau, und ich denke da auch, genau, am besten noch irgendwie in 70mm wird der gezeigt und wir zahlen in Berlin dann 25 € oder so, um den zu sehen, ganz genau. Und ich denke bei diesen Filmen ganz oft so, interessantes Setting, interessantes Setup, spannende Idee, toller Aufwand. Und dann verkommen viele dieser Filme aber erstaunlicherweise oder vielleicht auch nicht erstaunlicherweise, weil sie meistens von Männern in einem bestimmten Alter gedreht wird, irgendwann in der Mitte zu so einer sabbernden, albernen Clown-Show. Also meistens mit so Männern, die irgendwie so eine Grenze überschreiten. Man soll dann doch so ein bisschen mitfühlen, aber dann klamaukt es auch alles so ein bisschen vor sich hin. Und ich weiß immer nicht genau, bin ich einfach nicht so dann die Zielgruppe, sind es dann vielleicht doch die Gen Xer Filmfans, die da eher abgeholt werden sollen? Und hier hatte ich halt auch so ein bisschen das Gefühl, wenn du halt, weiß ich nicht, aufgewachsen bist mit The Big Lebowski und No Country for Old Men, dann ist das natürlich jetzt das Größte, was man sich vorstellen kann, hier diesen Film zu sehen. Aber ich war dann doch, also hab dann doch gemerkt, ich konnte dem nicht so viel abgewinnen, obwohl ich den Film in ganz vielen Details total interessant finde. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mal vorbeischaue an Leonardo DiCaprio, wenn ich mal schaue, was hinter Benicio del Toro so passiert, wenn ich mir so die Bewegungen anschaue, wenn ich mir anschaue, wie wird da von Organisation erzählt, wie sind da kleine Gadgets eingebracht in den Film, auch handwerklich sowieso. Also ich finde, der Film ist toll, einfach, also sau solide gemacht, dass wirklich man in jeder Szene eigentlich immer versteht, wer geht gerade wohin, wohin dreht sich die Bewegung, auch immer, auch oft in Shots, finde ich, die nicht so ganz eindeutig sind, aber man sich trotzdem so zurechtfindet. Also ich finde, der ruht fast so in seiner Bewegung und in seinem Stolpern, dieser Film, das ist ganz interessant. Aber so, was hier jetzt wirklich über eine linke Bewegung erzählt werden soll und wo ein Film auch mich irgendwie jetzt treffen soll und mir nochmal was erzählen soll, das habe ich in diesem Film leider gar nicht gesehen. Ich habe letztes Mal so gedacht, es gibt so Filme, bei denen sieht man immer so, wie so ein Messer geschmiedet wird, habe ich so das Gefühl. Die haben das Handwerk, man ist so dabei, aber es muss dir auch irgendwie so ins Herz gerammt werden und umgedreht werden. Und ich finde, das hat dieser Film nicht für mich, sondern oft, wo er dann so versucht, was zu erreichen, hatte ich das Gefühl. Das sind dann so karikatureske Nazis, die hier gezeigt werden. Das sind dann diese sabbernden Schauspieler, wo man jetzt schon wieder sagt, Sean Penn, krasseste Rolle seines Lebens. In Letterboxd steht jetzt, hat ja one Oscar after another und sowas. Und da habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht bin ich auch so out of tune, out of step mit so einer Art Filmdiskurs, dass ich nicht so auf dem Boden liege. Auch wenn ich sehe, was hier gemacht wurde und manche Sachen toll fand. Also die Verfolgungsjagd am Ende zum Beispiel und wie die endet, fand ich wirklich grandios. Aber mich würde in diesem Gespräch jetzt auch total interessieren, was genau kommt da für euch politisch zusammen und was soll uns dieser Film erzählen mit diesen eigentlich dösbadligen weißen Männerfiguren, die dann hier doch so viel so die Hauptfiguren einfach sind. Lukas, wie fandst du es?
Ich finde mich hier tatsächlich sehr nah an deiner Position wieder, weil vieles von dem, was du gerade beschreibst, mir auch durch den Kopf gegangen ist. Natürlich ist es auch Teil von so einem neuen aspirationalen Klassizismus, der sich selbst etabliert als die alten Meister. Das sind die Leute, die vielleicht in den Mitte der 80er bis in die 90er hinein eben die großen Neuentdeckungen waren. Ich glaube, da hast du mit Leuten wie Tarantino oder so, glaube ich, schon genau die richtigen auch aufgezählt. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich stark mit Gen X in Beziehung gesetzt. Und es ist natürlich eine sehr rundlaufende Maschine, ein Film, der eben immer in Bewegung bleibt, nicht nur in Bewegung, sondern einer, der auch eben immer neue Impulse an die Hand gibt. Auch zum Beispiel, wie schon angesprochen, auf dieser musikalischen Ebene. Das ist ja wirklich ein Film, Needle Drop über Needle Drop über Needle Drop, wenn nicht gerade der Soundtrack läuft. Also das heißt, es ist auch ein sehr zugepflanschter Film, der einen mitnimmt, der auch so eine Unbedingtheit hat. Also der uns entweder sagt, diese filmische Maschinerie, die ich euch hier aufgebaut habe, ist das unaufhörliche Voranschreiten des Autoritarismus in Form von Lockjaw. Andererseits ist es aber auch die Flucht, der ewige Rückzug der Hippie-Bewegung von gescheiterten linken Träumen der Vergangenheit. Nur welche das sind, das ist für mich ein bisschen schwer zu greifen, denn er macht ja tatsächlich die Verschiebung. Der Roman von Pynchon kommt 1990 raus, spielt 84 und bezieht sich auf die 60er Jahre. Das heißt, auf den Weather Underground auf jeden Fall, würde ich sagen. Und wenn wir dann jetzt diesen Film im Jahr 2025 oder aber in einer sehr diffusen Gegenwart, die irgendwie immer sagt, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist jetzt, aber nicht ganz in der Lage ist, da eine Jahreszahl drauf zu packen, dann ist das irgendwie gleich diffus, dann ist das diese Größe, die bei Anderson immer im Mittelpunkt steht, die aber auch immer ein bisschen eine Abstraktion ist. Und ich habe mich gefragt, okay, was soll das denn für eine Terrororganisation sein, die da von linker Seite vor 15, vor 16 Jahren, so ist ja der Zeitsprung, existiert hat. Also 2010 könnte man irgendwie über die Verschwörung der Feuerzellen in Griechenland reden oder sowas, aber es fühlt sich irgendwie dadurch schon so stark von seinem Kontext befreit an und dann bietet es uns eben diese Zerrbilder, diese Karikaturen, diese Klischees, wo, wenn ich ein politisches Thema nennen müsste, dann würde ich sagen, wir sind hier in einer marcusianischen Welt, denn wir haben ja, glaube ich, in dieser ersten großen Montage angelegt an die Schlacht um Algier. Vor allen Dingen die Frage
nach dem schaut ja auch Leo im Film. Ne?
Genau. Als der dann noch geschaut wurde, kam ich mir ein bisschen verarscht vor, weil ich dachte zuerst so richtig so dieses blöde Filmkritiker, so, ah ja, natürlich, Battle of Algier Montage habe ich sofort erkannt, ich bin ja auch hier ein cooler Filmtyp. Und dann guckt er den und ich bin so, ja, okay, er wollte wahrscheinlich auch nicht damit hinterm Berg halten, das war nichts Geheimes zu entdecken.
Du warst dieses Leo-Meme aus Once Upon a Time in Hollywood, wo er so, mit dem Bier auf dem Fernseher.
Ja. Genau, bei den Abspannguckern kann man unsere große Folge über Battle of Algiers natürlich auch noch mal nachholen. Ich glaube, das ist Folge 99, das ist relativ umfangreich, die gehen immer Minute pro Minute durch so einen kompletten Film. Wow. Aber wenn ich dann sagen würde, in dieser ersten Montage, die uns ja vor allen Dingen zeigt, es erotisiert unsere weibliche Hauptfigur, wenn Leo Sachen sprengt, wenn er vom Bombenbauen spricht. Aber es erotisiert sie auch, dass da irgendwie ein anderer Mann unterworfen wird. Da wird ja später auch so eine seltsame SM-Beziehung draus oder zumindest eine, die lebt von dem gegenseitigen Unterwerfen, von der Frage nach Kontrolle. Auf jeden Fall geht es hier um den Eros der Revolution. Und das wird dann auch bis zuletzt, glaube ich, so ein bisschen durchexerziert. Also es geht auch immer um die Frage so, okay, was ist eigentlich die Faszination, was ist eigentlich die Anziehungskraft, die diese verschiedenen Arten von Bewegungen jeweils ausstrahlen. Also es gibt ja viele Theoretiker, nicht nur Marcuse, die überlegt haben, okay, geht es hier bei Politik auch immer um was Libidinöses? Geht es auch um darum, andere für sich einzunehmen? Geht es um das Ausleben der eigenen Vitalität, während die der anderen eingeschränkt wird und so? Und das finde ich auf jeden Fall ist ein Thema, das sich die ganze Zeit durchzieht. Und danach wird es dann für mich auch schon schwierig, außer eben immer wieder mit Nachdruck zu sagen, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist ein Problem und die Hippies von früher sind gescheitert und die nächste Generation könnte es jetzt vielleicht rausreißen, aber wir sehen in Körperform eben das Atrophieren, das Scheitern von linken Bewegungen und die Dominanz, die schon rein physische, in den Bewegungen ausgedrückte Kontrolle, die fast zur Verknöcherung führt von der rechten Seite. Und darüber hinaus fällt es mir auch schwer, das so festzulegen. Also ich finde deine Frage berechtigt und bin gespannt, was wir hier so im weiteren Verlauf des Gesprächs noch so finden.
Aber schön, dass du das sagst. Ganz kurz, du hast genau die Erotik der Revolution, die Erotik des Politischen. Und dann haben wir auch diese Frage, die fast so ein bisschen wie, weiß ich nicht, in der Odyssee oder sowas ist, wo Odysseus ruft, ich bin niemand oder so zum Zyklopen. Diese Frage nach der Identität, also wann ist man eigentlich noch ein Revolutionär? Das scheint irgendwie auch so dieses Thema zu sein. Es gibt ja diese ganz lange, ich fand sie sehr nervig, Blödelsequenz, als Leonardo DiCaprio da bei dieser Hotline anruft und das Codewort nicht kennt, also welche Uhrzeit ist es, und er muss dann sowas sagen, es gibt keine Zeit oder sowas, aber weiß es nicht mehr. Und das ist auch was, wir sehen es auch am Ende in einer Szene, wo er gefragt wird, wer bist du eigentlich, wer bist du, kenne ich dich wirklich so ungefähr. Das scheint auch so ein Thema zu sein. Das fand ich, so nervig ich den Film fand, hatte ich so eine Trauer, während ich den geschaut habe, weil ich mich wirklich gefragt habe, okay, sind wir alle wirklich einfach komplett unpolitisch mittlerweile geworden und was haben wir nur noch diese sabbernden Männer da irgendwie und wir können eigentlich nur noch fliehen so ungefähr. Also das fand ich auch interessant, ne? Diese Frage so, soll man sich nochmal aufraffen eigentlich und ist das eigentlich verloren? Aber ja, Finn, wie siehst du das?
Also habt ihr aber nicht das Gefühl, dass der Film am Ende sagt, ja, man soll sich aufraffen? Also ihr habt beide gerade sehr, sehr viele spannende Sachen gesagt. Um einmal auf die Blödelsequenz, denn ich glaube, genauso muss man sie auch bezeichnen zu kommen, die ich tatsächlich sehr, sehr komisch fand. Das erinnert vielleicht ein bisschen an Monty Python hier und da irgendwie auch. Ich glaube, ein anderer Film, ein Film, der 20 Jahre zuvor rausgekommen wäre, hätte da Schluss gemacht. Da wäre diese ganze French Revolution, Entschuldigung, die French 75 heißen sie. Die French 75 wäre da, glaube ich, wirklich eine reine Blödeltruppe gewesen, die nichts auf die Reihe kriegt. Aber das zeigt Anderson uns ja nicht. Das sind ja kompetente Leute, die zahlreiche, teilweise an die RAF erinnernde Anschläge durchführen können und die sind ja wahnsinnig organisiert auch immer noch. Diese Fluchtlinie klappt ja eigentlich sehr gut, wenn da nicht einmal die Sean Penn-Figur reinkommen wäre, die halt in ihrem Stolz gekränkt ist, beziehungsweise ja eigentlich die ganze Handlung nur dadurch in Gang setzt, dass er nicht still sein kann. Also eigentlich seinen eigenen Aufnahmetest in diesem Christmas
Aber Adventure Club nicht besteht. Aber das ist spannend, dass du quasi sagst, weil es witzig, weil du kommst quasi andersrum rein. Du sagst quasi, ein anderer Film hätte die noch idiotischer gezeigt und dieser Film zeigt uns, sie sind effektiv. Und ich komme eher so rein und sage so, ich hätte sie gerne viel effektiver gesehen und sie werden mehr als Idioten hier eigentlich verkauft. Das ist ganz interessant. Ja, aber red gerne weiter.
Das sind auf jeden Fall nicht die Neomarxisten aus Southland Tales von Richard Kelly, an die man vielleicht auch hätte denken können.
Genau. Und es ist auch nicht die Volksfront von Judäa. Ja, das sind die richtigen, ne? Oder die, ich verwechsel's.
Genau. Nein, Spalter ist falsch. Ist die Judäische genau. Volksfront natürlich.
Genau, da drüben sitzt die populäre Front.
Spalter!
Oh Gott, jetzt ist dieser Podcast ist gerade 50 Jahre älter geworden, allein
durch dieses Zitat. Jetzt sind wir echt boomerig, gen-exig, ja. Finn, du bist am jüngsten, red schnell weiter.
Ihr seid alle Individuen, nein, ich
nicht. Ich nicht. Wollen wir noch ein paar Simpsons-Gags zitieren aus den ersten 5 Staffeln? Oder?
Nein, mach weiter, jetzt machen wir hier den Cut. Ja. Wir müssen weiter, wie dieser Film. Peitschen voran. Ja.
Also ich würde gerne vielleicht das Politische des Romans mal mit dem des Films vergleichen, um vielleicht zu illustrieren, wo ich herkomme. Das, was den Roman bedrohlich macht, ist die Hippies da. Das sind auch alles Deppen. Also Entschuldigung, das ist die gründen unter anderem, die besetzen einen Campus und rufen da die People's Republic of Rock'n'Roll aus. Und aus Versehen gibt es dann noch einen Mathematikprofessor, der zu so einer Charles Manson-ähnlichen Leitgestalt wird. Er wollte das aber alles gar nicht. Und das ist eine Verquickung aus Subgruppen und irgendwelchen paramilitärischen, künstlerischen Filmkommunen, die gegeneinander arbeiten. Aber es ist halt alles, wie Lukas auch schon meinte, angesiedelt am Vorabend der Nixon-Wahl und eben den Reaganomics, die in den 80ern dazukommen. Und also das Individuum wird in den Individualismus, in den Privatismus getrieben. Und Anderson zeigt uns jetzt halt eine Welt, in der es gar keine Regierung mehr gibt. Also in der anscheinend ja die Welt nur noch aus so privaten Interessengruppen mit diesen sabbernden alten Männern besteht. Und das fand ich durchaus spannend, weil die Bedrohung ja genauso ernst zu nehmen ist wie die im Roman. Der Unterschied ist halt, dass Anderson seine Figuren alle deutlich positiver zeichnet, als Pynchon das im Roman tut. Und, sag ich mal, auch entschlackt an vielen Stellen, um tatsächlich am Ende zu sagen, du kannst was erreichen, wenn du dich organisierst. Denn wie gesagt, so inkompetent finde ich die French 75 dann am Ende gar nicht.
Ich finde auch schöne Momente sind, als wir diese kleinen Professionalitäten sehen. Ich glaube, mit meiner Lieblingsszene ist, als sie diesen Typ kidnappen, also die Armee, diesen Typ, der diesen Radiosender da macht. Und wir sehen sofort, wie diese Kinder auf einmal an dieses Mikrofon gehen und auf einmal sagen, was los ist und die Leute quasi aus dem Untergrund holen. Also wie wir so merken, oder um diese Figur von Del Toro herum, wie auf einmal sich alles so aufbaut, wie man sich die ganze Zeit fragt, ist ja nicht der Karate? Lehrer, was läuft da eigentlich ab? Und wir mittlerweile merken, dass eigentlich diese Struktur des Widerstands eigentlich diesen ganzen Ort so umspannt und so. Ich finde nur, dass dieser Fokus auf DiCaprio halt zum Beispiel, der mittlerweile, also ich habe das Gefühl, wenn du ihn castest und man castet ihn ja, damit man das Geld kriegt, um diesen Film auch zu machen, dann braucht er immer eine unglaubliche Screentime. Und die war jetzt in den letzten Filmen, ob wir Don't Look Up sehen, ob wir Killers of the Flower Moon sehen und selbst Once Upon a Time in Hollywood noch so ein bisschen, immer sehr ähnlich. Und wir haben immer diese Filme letzte Zeit, wo wir sagen, hätte man sich nicht doch auf andere Figuren stärker konzentrieren können, wäre das nicht interessant gewesen. Und ich weiß, man will die große politische Farce und auch Komödie hier machen. Hätten die tatsächlich, also wäre er rausgesnappt aus diesem Hippie-Kiffer-Modus und hätte tatsächlich angefangen zu planen und hätten wir auch diese Strukturen der Army noch besser verstanden, hätte ich den Film zum Beispiel viel interessanter und vielleicht sogar auch witziger gefunden. Und ich hatte auch im Kino das Gefühl, dass dieser Humor nicht so richtig verfängt. Da war ich, glaube ich, sogar noch die Person, die am meisten gelacht hat, wenn manchmal irgendwie irgendjemand gegen den Baum gefallen ist oder so. Deswegen, hatte ich immer das Gefühl, doch eher so, er macht sich irgendwie lustig darüber. Es sind sehr viele Witze auch so über Non-Binaries und irgendwie, ja, die haben keine Waffen, die sind Vegetarier und so. Also irgendwie so ein bisschen dachte ich, trifft er das nicht so oder nimmt das nicht so ernst? Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich hatte fast das Gefühl, also ich fand, habe trotzdem Figuren geliebt, wie zum Beispiel diese Tochter, und dachte so, ich will die eigentlich aus dem Film irgendwie befreien. Also es hat schon auch viel in mir ausgewirkt und ich hatte schon das Gefühl, ich sehe da auch tatsächliche Personen. Ja.
Ich finde, das ist schon ganz bezeichnend, wer hier sich jeweils rauskristallisiert als die Kompetenten. Also zuerst die Kinder da am Mikrofon, dann Willa, die ja auch, wie schon vielleicht auch bei dir so durchgeklungen, wahrscheinlich die Figur ist, zu der man am meisten Zugang findet, die einem am nächsten geht. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, es geht hier natürlich um das Scheitern von 68. Es geht um das Scheitern einer Protestbewegung. Es geht nicht unbedingt so viel darum, um zu suchen danach, was dort eigentlich passiert ist in dem Moment, sondern was in der Zwischenzeit passiert ist, wie sehr sich eine Generation aufgegeben hat. Und wir sehen immer wieder diese Konstellation kompetente junge Menschen und inkompetente Erwachsene. Ich meine, am stärksten als Symbolbild wahrscheinlich Leonardo und einige Kinder laufen über die Dächer in so Gegenlichtbildern und sie sind so Schemen allesamt und sie haben auch irgendwie das Gefühl von Freiheit und Lebendigkeit. Sie strahlen aus. Wir bewegen uns durch diese Stadt weit über eben den Dächern, weit über den Polizisten dort unten, und er, Leonardo DiCaprio, Bob, stürzt dann zu Boden, wie wir schon gesagt haben. Und auch am Ende bleibt er ja irgendwie beim Film so auf dem Sofa zurück, während Willa dann eben weitermacht und sich in Richtung Revolution bewegt. Und ich habe schon das Gefühl, das ist auch ein Film von einem Gen-X-Typen, der jetzt sagt, the kids all right, oder so Herbert Grönemeyer-mäßig, Kinder an die Macht, die nächsten Generationen werden es schon schaffen. Vielleicht, wenn wir es so ein bisschen philosophischer ausdrücken, so dieses Hannah-Arendt-Natalismus-mäßige mit Geburt und Kind kann was Neues beginnen. Das ist wirklich der Moment, in dem gesellschaftlicher Umbruch passiert. Und das finde ich immer so ein bisschen eine limitierte Perspektive, einfach zu sagen, ja, die Jungen werden es schon richten, weil ich sehe hier schon auch vor allen Dingen so die Überreste von Strukturen, die Leute, die vielleicht immer noch so ein bisschen weitermachen, aber vor allen Dingen die Hoffnung, eine andere Zeit, eine andere Generation wird es dann schon schaffen. Und da sind, auch wenn wir hier und da unsere blöden Witze machen, jetzt dann irgendwie halt, keine Ahnung, neue Formen von Geschlechtsidentität und Geschlechtsexpression irgendwie auch nicht hinderlich oder so, sondern die können genauso gut Revolutionäre sein. Da immerhin ist nicht diese Art von Herablassung da. Aber ich fand es auch so ein bisschen, auf dieser Ebene so ein Wegschieben von Verantwortung, so ein Spott über die eigenen morschen Knochen, so, ja gut, wir haben es jetzt, kriegen es jetzt nicht mehr hin, früher haben wir gekämpft. Und das finde ich irgendwie so als politisches Statement, dass er in manchen Kritiken sich als auch durchaus so radikal las, wo dann auch mehrfach geschrieben worden ist, okay, das ist ein Film jetzt für den Moment. Dafür ist es für mich so ein bisschen müde und altersschwach.
Und da will ich nur ganz kurz einhaken, dass ich auch fand, dass sich der Film immer in dieses, weil du die Generationenfrage gerade so aufgemacht hast, immer so komisch dann in diese Familien, in diese Kernfamilienkonstellation, sowohl mit dem Twist, den es gibt, als auch mit der Beziehung, die im Mittelpunkt steht, so flüchtet auch noch gegen Ende mit einem Brief, den es dann gibt und so, wo ich gerade zum Beispiel Perfidia eigentlich interessant fand am Anfang des Films, die gesagt hat, ja, wir haben jetzt diese Tochter, aber ich muss den Kampf eigentlich weiterkämpfen. Ja. Und irgendwie kam der Film da für mich nicht so richtig mit einer radikalen These irgendwie raus, sondern dann macht man Selfies und dann geht's weiter irgendwie. Das fand ich so ein bisschen seltsam auch. Also diese Generationenfrage finde ich auch ganz interessant. Wie siehst du das?
Und findet ihr nicht auch schade, wenn ich das kurz einwerfen darf, dass Perfidia so aufgegeben wird vom Film, dass sie so verschwindet, dass sie halt diese Verräterfigur dann nur noch ist?
Ja, sehr.
Also, ich finde das so ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, das ist eine Figur, die als Ikonografie, als Symbol irgendwie doch eine Energie in sich hat. Und ich verstehe, dass das, wenn man so eine sehr traurige Gegenwart zeigen will, da nicht reinpasst. Aber davon hätte ich mir schon gern mehr gewünscht, mehr als von Leo vielleicht.
Ich finde, ihr personifiziert irgendwie Leo gerade zu sehr als den Teil des ganzen Filmes. Weil ihr habt ja auch schon Benicio del Toro angesprochen. Das ist ja ein, sagen wir, aktiver alter Mann, der da wirklich maßgeblich seine eigene Underground Railroad, wie Christian es bezeichnet hat, leitet. Und der Rest der French 75, der nicht in der sehr langen Vorblende geschnappt wurde, ist ja weiterhin aktiv. Das zeigt uns der Film ja auch. Also dieses Netzwerk existiert ja. Ich glaube, es ist halt einfach DiCaprio, der den Willen verloren hat. Also so habe ich es jedenfalls gelesen. Ich kann eure Sachen natürlich auch nachvollziehen.
Er ist halt die Gesichtslandschaft, in der wir am meisten Zeit verbringen, war mein Gefühl. Er ist so zentral, er ist so sehr die Symbolfigur, die dann von dieser Bewegung übrig bleibt, dass alles außenrum nur so die Textur dieses großen Kuriositätenkabinetts ist, in der er dann eben auch noch der Sergio Sensei ist. Und dann gibt's noch Kloster voll von bewaffneten Nonnen. Und mir schien das irgendwie immer alles so ein bisschen zu sehr Tapete und Oberfläche zu sein im Kontrast zu ihm, den wir so detailliert kennenlernen und dessen Innerlichkeit in diesem äußeren Ausdruck der ungelenkten Bewegung halt so präsent einfach ist.
Klar, kann ich nachvollziehen, teile ich glaube ich nur einfach nicht, weil für mich tatsächlich auch Chase Infinity die Hauptfigur dieses Filmes ist. Und ich das jetzt auch sehr lustig finde, wenn ihr sagt, ihr habt natürlich vollkommen recht, wir verbringen am meisten Zeit mit DiCaprio in diesem Film, aber herausgestochen ist für mich tatsächlich Willa. Vielleicht ähnlich, Once Upon a Time in Hollywood wurde schon erwähnt, wie ich sagen würde, dass eigentlich auch Sharon Tate die Hauptfigur von Once Upon a Time in Hollywood ist. Also, dass auch da dieser Film immer lebt, wenn Margot Robbie durch die Straßen geht, im Kino sitzt oder irgendwie so eine Treppe runter tanzt.
Ja, und Lily Gladstone bei Killers of the Flower Moon, wir haben da so ein Muster und irgendwie frage ich mich bei diesen Regisseuren immer, kann man nicht aber, also Lily Gladstone hat in Interviews ja auch mal sowas gesagt, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, wie, aber naja, da hätte man auch noch mehr machen können quasi in dem Film, aber sie musste da jetzt halt auch mitmachen, weil so groß wird das Thema nie mehr aufgezogen werden und so. Und ich habe diesen, wir haben das jetzt oft gehabt, das kann man nicht alles über einen Kamm scheren, aber wir haben es auch gehabt bei Oppenheimer, muss man die Opfer zeigen und wir haben das immer wieder jetzt so dieses Thema so. Und hier hatte ich das Gefühl, weniger DiCaprio, mehr die anderen Figuren, wäre wirklich ein interessanterer Film gewesen für mich. Ja, ja. Auch wenn das an den Rändern sicherlich da ist und auch was erzählt wird. Ja.
Es ist auf jeden Fall ein Film, der so voll ist, dass jeder für sich dort seine Sequenzen finden wird, seine Bilder finden wird, die er irgendwie mit nach Hause nehmen kann und an die Wand hängen kann. Ich zum Beispiel habe schon große Freude an diesem vermeintlichen Revolutionär, der jetzt nur noch auf der Couch sitzt und eben halt Battle of Algiers von Pontecorvo guckt und man das Gefühl hat, okay, früher hatte man diesen Film, der nachher wirklich so als Gebrauchsanweisung genutzt worden ist, den die Black Panther geschaut haben, um was über den Underground, über den Guerillakampf eben zu lernen. Und ich dachte dann einfach, okay, aber wenn man jetzt dieses neue Produkt anschaut, da kann man sicher keine Gebrauchsanweisung draus bauen. Das ist nicht dieselbe Art von Sprengkraft. Und gerade dieses Echo hat mir dann noch mal stärker das Gefühl gegeben, so, man ruht sich filmemacherisch auch so ein bisschen aus darin, dass man den Wahnsinn der Gegenwart so versucht zu erfassen. Also, ich musste hier viel an Eddington denken von Ari Aster, der ja auch so ein bisschen ähnlich aufgebaut ist.
Das
ist
jetzt aber gemein, oder? Also.
Ja, also so, ich wollte, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber ich habe da auch, finde ich, diese beiden großen Figuren, die auch so Symbolfiguren für politische Tendenzen, für politische Bewegungen sind, die dann jetzt eben in den Konflikt geraten und um sie herum ist eine Welt, die sich irgendwie abgedreht, irgendwie absonderlich anfühlt. Und ich wünschte mir, dass man vielleicht, weißt du, so ein Film wie Battle of Algier schafft es auch, Chaos darzustellen, schafft es auch, die Wirrheit dieser neuen Städte und dieses Latin Quarters und so darzustellen und auch den unaufhörlichen vorrückenden Militarismus, den dann halt eben die Franzosen in diesem Fall darstellen, aber er schafft dann auch irgendwie die Gegenwehr darzustellen und etwas Systematisches und er verliert sich nicht so in diesen Emotionalitäten, sondern ich glaube, was so ein Film wie Battle of Algiers dann irgendwie greifbar macht, ist, dass er, oder auch vielleicht für mich emotional macht, ist, dass er nicht die Emotion will, dass er auf Distanz bleibt, dass er sich die Sachen von außen anschaut, dass er manchmal fast so dokumentarisch beschreibend vorgeht. Und ich glaube, diese Sehnsucht zum Prestige-Kino, die Sehnsucht zu den großen Performances, die Sehnsucht auch zu den großen Emotionen, wenn dann im letzten Moment natürlich der Vater die Tochter in die Arme schließt und alles einen Sinn ergibt und alles plötzlich wieder von Wert ist und auch vielleicht manches vergessen ist, was zwischen den beiden standen, dann folgt er zu sehr einer bestimmten filmemacherischen Tradition oder einem ausgetretenen Pfad, um die Eigenständigkeit und vielleicht auch die kühle Präzision, die so ein Thema vielleicht brauchen könnte, auszuarbeiten.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 Euro im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3-3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord-Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text.
Aber er nimmt es so ernst. Also ich sehe den Eddington-Vergleich total und ich glaube, damit können wir echt gut arbeiten. Aber wo Ari Aster das Gefühl ist, halt ein Regisseur ist, der sagt, Mann, ist die Welt komisch. Und ich schreibe dir hier 5 Figuren in den Film rein, die das auch alle an jeder Stelle betonen, sich umdrehen und sagen, Mann, wann haben wir eigentlich verlernt, miteinander zu reden? Kommentiert ja keine einzige Figur in One Battle After Another, dass hier Sachen merkwürdig sind oder dass die Welt absurd ist, sondern sie sind eben Teil davon und sie machen mit und sie versuchen so zu überleben, wie es geht. Und tatsächlich waren es für mich so die kleinen menschlichen Momente, die diesen Film zusammengehalten haben. Oder sagen wir so, dieser ganze Film entsteht ja nur, weil menschliche Makel weil natürliche Mängel aufgetreten sind, weil Figuren sich nicht an Absprachen gehalten haben, weil sie von ihrem Stolz überwunden wurden. Und das ist eine Art von Emotion, die ich im Kino von Paul Thomas Anderson lange nicht mehr gesehen habe. Also das, du hast ja vollkommen recht, Lukas, wenn du sagst, das sind eigentlich eher so Symbolbilder bei ihm. Also Alanna Haim und Cooper Hoffman, die stehen für bestimmte Ideen Ende der 70er. Habe ich das Gefühl, hier sind eigentlich auch echte Figuren zu sehen. Hier sind echte Menschen zu sehen. Hier ist ein Vater, der überfordert ist mit der Erziehung seiner Tochter, der nie überwunden hat, dass er von seiner Frau verlassen wurde. Hier ist eine Tochter, die so langsam eine eigene Identität findet, sich in der Welt zurechtfindet. Hier ist ein, ich möchte es nicht tragikomischer nennen, aber ein erbärmlich wie tragischer Armeegeneral, der von seiner eigenen Eitelkeit umgebracht wird, im wahrsten Sinne des Wortes, und diesen ganzen Plan zustande bringt. Und Anderson meint das alles so ernst, so verbissen ernst, dass mir das durchaus einen Respekt abnimmt. Weil es ist jetzt ja hier keine Disney-Kernfamilienkommodifizierung, wo so gesagt wird, so muss es aber bleiben, sondern ich finde schon, dass der Film sich über die Laufzeit erarbeitet hat, dass sich Willa und Bob am Ende in die Arme schließen dürfen und ein Auskommen finden können.
Das muss man dem Film sicherlich zugestehen, denke ich auch, dass mit dieser ständigen fast Terrorisierung durch die Form, die er natürlich vornimmt, dann, wenn dann so retardierende Momente kommen und man in den Steinbruch fährt oder dann tatsächlich diese Verfolgungsjagd irgendwann endet, dass man dann wirklich irgendwie geschockt da sitzt. Also der Film war wirklich auch unheimlich laut und einnehmend und so. Ich weiß nur nicht, ob ich das so als Grund verstehen kann, dass es das doch braucht in dieser Vehemenz eigentlich die ganze Zeit. Ich würde euch das nochmal so fragen wollen, weil ich habe so ein komisches Gefühl zu dem Film, dass wir einerseits jetzt sagen, Paul Thomas Anderson macht hier den großen Revolutionsfilm, er zeigt hier die große linke Revolution, die dann am Ende auch in der Keimzelle funktioniert, aber irgendwie in dem Film haben wir doch die ganze Zeit diese thrillerhafte Zuspitzung, dass dieser Score kommt und wir sehen, das Militär rückt an, die anderen Leute fliehen, das Militär kommt wieder und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, irgendwie hat er so eine unangenehme Faszination für mich auch eigentlich doch für diese militärischen Strukturen, für die die Soldaten, die cool im Helikopter sitzen, für dieses Rumstolzieren und sowas. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, dieser Schrecken eigentlich von diesen Ice Raids, der kommt gar nicht so richtig rüber eigentlich in diesem Film, wie schlimm das ist. Und was dann tatsächlich passiert, ist, dass wir dann einerseits solche ja fast karikaturesken, halt so Tarantino-mäßigen, so im Geheimzimmer sitzenden Nazis tatsächlich haben, von denen sich natürlich jeder Zuschauer direkt so gefühlt abgrenzen kann. Man kann sich von Lockjaw auch so sofort abgrenzen von dieser Figur. Es hat dieses, was wir auch oft schon hatten bei der Analyse von solchem autoritären Charakterzeug, dass er eigentlich natürlich so ein winselndes Würstchen ist, das nur zu dem Jungsclub auch so dazugehören will. Da sehen wir ja auch, wie das dann irgendwie so zu Ende geht. Wie seht ihr so diese Gegenüberstellung dieser beiden Seiten, dieser unglaublichen staatlichen militärischen Gewalt und den Demonstrierenden? Und was erzählt euch der Film über diesen neuen Faschismus, in dem wir uns befinden? Denn es ist auch wirklich schwer, muss man sagen, einen Film zu machen zu diesem Thema aktuell. Ich fand es ganz interessant, Lukas, du hast es gesagt, ne, gerade so, ja, wir haben diesen Film und dann hatten wir Eddington. Das ist nun der erste Film seit langem, langem von Paul Thomas Anderson, ja, wo er mal sagt,
seit 20 Jahren.
Wir sind in der Gegenwart, ne? Und wir haben doch neulich irgendwann mal so eine Studio oder so gab es, dass es hieß, alle großen Regisseure eigentlich oder großen bekannten Regisseure machen nur noch Filme, die in der Vergangenheit spielen. Eigentlich niemand traut sich so daran, was zu machen. Ihr beide habt über Radu Jude gesprochen, der in diesem Podcast immer dafür gelobt wird, dass er so am Zahn der Zeit ist, dass er so aktuelle politische Sachen begreift. Und gleichzeitig sitzt man ja selber vor dieser Medienlandschaft und ich weiß, was war neulich irgendwie, wurde mit Pokémon beworben, mit Gotta Catch 'em All. Es ist ja nur noch die Hyperdystopie, in der man sich befindet. Man kann es ja überhaupt nicht mehr glauben, was da alles so passiert. Und da würde mich interessieren, was erzählt euch dieser Film davon, von dieser Gewalt, von dieser Totalität des Staates? Weil ich hatte das Gefühl, durch diese Versoundtrackung, durch dieses Blödeln, dass Leonardo DiCaprio da auch erstmal quasi einen Joint rauchen muss, wenn er erfährt, was los ist, dass der Film das irgendwie doch nicht so richtig ernst nimmt, dieses ganze Problem, sondern es doch nur so als so Hintergrundtapete, wie du es, glaube ich, schon gesagt hast, Lukas, sieht, auf dem man jetzt einen Thriller halt erzählen kann.
Ich will gar nicht sagen, dass diese Lesart Christian nicht angebot wird und ich die vielleicht sogar auch sehen kann. Vielleicht ist es aber auch einfach eine sehr ehrliche Abbildung von Sucht. Also so halt von einem Menschen, DiCaprio sagt ja selber, I fried my brain for the last 30 years and abused drugs and alcohol on a daily basis. Also von jemandem, der halt gar nicht mehr anders kann, als wenn er irgendwas hört, einen Joint zu ziehen. So ungefähr wird diese Figur ja auch eingeführt, halt als jemand, der nicht mal ein Elterngespräch ohne seine Marihuana-Vape überstehen kann. Ich finde, der Film schafft es ganz gut, uns diesen erbärmlichen Männerzirkel zu zeigen, uns aber immer wieder dran zu erinnern, naja, aber das sind halt die Leute, die an der Macht sind. Und irgendwie da doch eine ganz spannende Dichotomie aufzumachen, eben zwischen ja, der Erbärmlichkeit auf der einen Seite und dem, ich will nicht banal sagen, aber mir fällt gerade kein besseres Wort ein, und dann den tatsächlichen Auswirkungen, die Wünsche von solchen impotenten Männern haben. Denn ich meine, die ganze Handlung passiert nur, Christian, wie du auch schon gesagt hast, weil Sean Penn in diesen Christmas Adventurers Boys Club will und sich ja auch nicht als würdiges Mitglied erweist, weil er eben nicht die Füße stillhalten kann, sondern aufräumen will, sondern in Stress gerät. Und es ist jetzt auch nicht so weit weg von der politischen Realität. So, Trump ist ein erbärmlicher alter Mann, der leider viel zu viel Macht hat und unter dessen Stimmungsausbrüchen Menschen leiden. Und das, finde ich, zeigt der Film schon ganz gut.
Ich finde deine Frage, Christian, auf jeden Fall auch sehr einleuchtend. Ich dachte mir auch, es gibt ja auch immer sowas wie einen Machismo der Form, oder? Wir haben gerade in der englischen Filmkritik auch so diese Vokabel von Masculine Filmmaking. Also da sehe ich dann so Leute wie Sam Fuller oder John Ford vor meinem Auge auftauchen. Alle Leute, die vielleicht irgendwie eine Augenklappe am Start haben und sehr viel Zeit mit Stierkampf oder Autorennen verbracht haben. Und diese Form hat natürlich eine Faszination mit diesem voranschreitenden, wie ich das am Anfang schon beschrieben habe, Militär. Aber ich finde, diese Faszination ist ja auch dafür, sagen wir, diese soldatische Linke oder eine Linke, die sprengt, eine Linke, die am Anfang mit dem Sturmgewehr in der Hand irgendwie halt das Detention Center stürmt oder sowas, die wird von der Form auch so begleitet. Es ist ja schon, wenn wir uns das angucken, dieses große Duell zwischen den zwei Weltbildern, und man könnte schon sagen, in der Form wird eher der einen als dem anderen Recht gegeben, weil der Film sich, glaube ich, ästhetisch wohler fühlt, das hast du, glaube ich, ganz richtig erlebt, wenn er eben so Reihen von Soldaten mit Schilden und Knüppeln zeigen darf und wenn halt irgendwie da dieser hypermaskuline Typ, der immer am ehesten, finde ich, aussieht wie Robert F. Kennedy Jr., oder? Also ich finde, das ist eine Ähnlichkeit, die man Sean Penn hier in dem Film gar nicht absprechen kann. Ich habe das Gefühl, beide nehmen so dieselben Human Growth Hormones und sowas. Also die sind beide ordentlich auf irgendwelchen Stoffen, da bin ich mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall ist das Gegenangebot dann ja tatsächlich die Zärtlichkeit, die Intimität, die Paul Thomas Anderson aus persönlichen Beziehungen ableitet. Ein Detail, das ich auch in manchen Kritiken gelesen habe, das ich irgendwie ganz schön fand, er ist ja in einer Beziehung mit Maya Rudolph und auch seine Kinder haben dieselben faszinierenden, sehr aufgebauschten Haare wie ihre Mutter. Und es gibt diese Szene, in dem er da moniert, in dem er sich darüber irgendwie dafür anklagt, also Bob, dass er noch nicht die Tochter, dass er die Haare seiner Tochter nicht richtig machen kann. Und das fühlt sich tatsächlich an, wie was selber beobachtet. Und das spricht irgendwie von der Sehnsucht nach Nähe und von irgendeiner Beziehung, die tatsächlich auf der anderen Seite irgendwie nicht da ist. Und wenn ich das jetzt in die vulgären Begriffe packen kann, die da irgendwie dann doch immer in der Luft schweben, hat man schon das Gefühl, so eine der Aussage ist, wenn Willa sowas vielleicht wie die Seele Amerikas ist oder ein Symbol für das, was im Kern hier wirklich wichtig ist, dann mag das sein, dass irgendwie vielleicht sogar dieser blöde Nazi-General, der am Ende vergast wird, irgendwie, dass der vielleicht sogar der echte Vater ist, oder sagen wir der echte Erzeuger, aber der Vater, der sich kümmert, der da ist, das ist dann die andere Seite. Und ich glaube, das ist, was er mit dieser Dualität letztlich beschreiben möchte, wie er diese Dialektik auflöst, dass er sagt, okay, die Kraft allein, die hilft nicht, wir brauchen auf der anderen Seite auch eben die Nähe, die Zärtlichkeit, die Verletzlichkeit und das, was vorher nur Schwäche ist, was vorher ein körperliches Stolpern und Wanken und sich durch die Welt kämpfen ist, das ist in den entscheidenden Momenten dann die Rettung und das ist dann in den entscheidenden Momenten auch die wahre Stärke. Also wenn ich sagen würde, dann ist das wieder eigentlich ein Film über den Triumph der Liebe. Und gleichzeitig bleibe ich bei dir, dass ich diese Grundskepsis teile und mich frage, warum dreht die Musik da dann so auf, warum ist sie so verliebt in die soldatischen Körper?
Weil das hatten wir auch mal bei Tarantino ja immer, dieses Gespräch so, warum wird in Django Unchained, weiß ich nicht, so oft das N-Wort gesagt oder sowas, ne? Also man ist ja so, ich habe auch bei Paul Thomas Anderson hier so ein bisschen das Gefühl, so wenn er dann bei diesen Nazi-Bünden ist, irgendwie hat er auch so eine krasse Faszination dafür oder die soll mir so rüberkommen, so für, da geht's dann in den Keller und da sitzt man dann und da wird dann langsam geredet und dann auf einmal merkt man, wie faschistisch die sind, wie rassistisch die sind und so und irgendwie man wird da so eingelullt und ich habe nie so ganz verstanden, was er mir damit sagen möchte, weil du hast das schon angesprochen gerade, Finn, die Banalität des Bösen, das schmeißt man ja immer so rein bei solchen Filmen, ne? Also bei Zone of the Interest und sowas haben wir das auch natürlich besprochen und sowas. Aber da geht es ja schon auch darum, dass es, also das Gruselige heutzutage ist ja wirklich so, wie die normalen Leute, so, nicht die normalen, aber so in Anführungsstrichen so umklappen, wie auf einmal man das Gefühl hat, ah, sie sind doch wieder für den Faschismus empfänglich und so. Und deswegen finde ich diese Hinterzimmergestalten, auf die sich der Film dann auch so viel so fokussiert, halt auch nicht so interessant. Aber das ist, glaube ich, so mein Problem, dass ich weder Leo noch Sean Penns Figur irgendwie besonders spannend fand eigentlich so. Und jetzt kann man sagen, gerade dadurch, durch diesen Fokus strahlen dann diese kleineren Figuren ein bisschen stärker, weil man sich immer wieder freut, wenn man die sieht, wenn man in dieses Nonnenkloster kommt, dachte ich wirklich, wow, was ist denn jetzt? Diesen Film möchte ich weitersehen, aber dann wird es halt sofort hochgenommen, kann man sagen. Aber genau.
Ich glaube, diese Welt ist halt schon komplett gekippt. Also, weil es sind so kleine Details, wie das am Anfang die Bedford Forrest Tapferkeitsmedaille verliehen wird. Also die benannt nach dem Gründer des Ku Klux Klans. Das sind ja so, so kleine Hinweise, wo man sieht, okay, hier scheint ja irgendwas schon ganz im Argen zu sein in der Welt. Hier ist, glaube ich, schon die Kippung komplett passiert, die Christian, die du meintest. So, hier muss man, glaube ich, nicht mehr suchen nach dem Moment, wo der solch normale Bürger sich verhält, sondern hier verhalten sich alle Menschen rechts.
Bis auf es wird ja auch alles gestaged. Ne? Also man merkt so, das Militär ist einfach, ja, erfinde irgendwas, damit wir diese Stadt hochnehmen können und dann geht's auch schon los. Ja.
Also die einzige Möglichkeit, die du hast und wie Anderson ja sagt, die aber am Ende auch funktioniert, ist halt, dich in so eine Art Resistance zurückzubewegen oder halt zu akzeptieren.
Ja, wobei die natürlich auch alle komplex sind, oder? Also ich finde einen, ich habe das bei Eckhard Knörrer und bei Keith Ulick jeweils gelesen, verraten wird sie ja tatsächlich ausgerechnet, also Willa, von der non-binären Person innerhalb ihrer Gruppe. Wie habt ihr denn diese Auseinandersetzung, die an zwei Stellen vielleicht auch mit dieser neuen Generation von Aktivisten, mit dem Identitätspolitischen stattfindet, wie habt ihr erlebt? Weil ich würde sagen, einerseits ist das eben in diesem Moment angedeutet und andererseits eben in diesem Moment, wo dann am Telefon auch noch so beiläufig, so ein bisschen boomermäßig, so über Safe Spaces und Microaggressions und sowas so ein Scherz gemacht wird. Klar, in dem Moment von jemandem, der, glaube ich, selber schon ein bisschen älter ist, aber da sehe ich schon auch irgendwie so einen etwas komischen Blick auf den Zeitgeist. Habt ihr mit diesen Gags was anfangen können oder mit dieser Wendung, die da so vorgestellt wird?
Ich glaube, die Tatsache, dass die Non-Binary-Person die Nummer rausgibt, das ist was, wo ich auch drüber gestolpert bin. Aber ich glaube, es ist halt leider auch die Person, die in einem Gefängnis oder in einer Strafvollzugsanstalt wahrscheinlich am meisten Gewalt zu fürchten hätte. Oder die auch tatsächlich von einer Militärseite am meisten Gewalt zu fürchten hätte. Und was, ich glaube, die Frage ist halt, wie positiv nimmst du DiCaprio als Figur in diesem Film wahr? Ich habe ihn nämlich in seiner Kifferphase, ganz bis zum Schluss, wo er so eine Art Initiative ergreift, wo er ja auch die Sprache seiner Bewegung wieder zurückgewinnt, nicht unbedingt als positiv gezeichnete Figur vernommen. Das ist ja ein dauerhaft zugedröhnter Typ, der seine Tochter vernachlässigt hat. Im Roman ist das nochmal deutlich expliziter. Da erfahren wir, die Figur heißt dort Zoid. Der verdient sein Geld damit, dass er einmal im Jahr durch ein Fenster springt in diesem Dorf und dafür seinen Welfare-Check, seinen Disability-Check kassieren darf. Aber sonst mit seiner Tochter eben in einer Müllhalde lebt, in der die Cornflakes vor einem Jahr gekauft wurden und immer noch gegessen werden. Und es gibt ja schon auch diese Szene, wo DiCaprio den Jungen harassed, wir sind gerade sehr in den Anglizismen drin, also diesen Jungen schikaniert, der Willa zum Date abholen möchte. Da wurde auch gelacht im Kino, aber das sind ja auch eigentlich klassische Momente, um dir zu zeigen, DiCaprio ist jetzt vielleicht auch nicht die allerintegreste und knorkeste Figur.
Die Reaktion fand ich da immer witzig von diesem Typ. Da musste ich auch sehr lachen, weil er sich das natürlich einfach auch nicht anzieht. So, das ist dann natürlich auch irgendwie witzig. Ich habe da nicht viel Interessantes mitgenommen. Ich glaube, da hätte man mehr mitmachen können. Also wenn man da einen Fokus drauf legen will, auf neue Identitätskonzepte, auf irgendwie eine neue Generation, die vielleicht nochmal etwas anders denkt, die vielleicht auch, könnte man ja auch weiterdrehen, dadurch irgendwie auch neue Mittel des Widerstands findet. Was ja auch ein bisschen fehlt im Film fast, ist ja so die Digitalität eigentlich, ne? Also wir müssen ja, bei Eddington ist, ich habe den noch nicht gesehen, aber da ist doch angeblich irgendwie in jeder Szene irgendwie ein Screen zu sehen oder sowas. Also ist ja auch so die Frage, ne? Was hetzt die Gesellschaft eigentlich so auf oder wie können diese Raids gemacht werden? Das muss ja natürlich auch irgendwie mit Internet und irgendwelchen Gadgets und so getan werden. Das haben wir ja hier nicht so richtig. Da hätte man vielleicht auch so ein bisschen was erzählen können.
Ich glaube, aber das Digitale ist anwesend durch die Abwesenheit, oder? Also dadurch, dass ständig betont wird, dass, wenn man Handys hätte, man geordnet werden könnte, das ist ja auch eine Art Kommentar ist, oder?
Klar, dadurch ist es auf jeden Fall drin. Und natürlich ist es, weil es so ein Diskursfilm ist, denkt man auf jeden Fall daran. Und da hat das vielleicht das Gefühl, vielleicht etwas, was wir aus dem digitalen Raum kennen, wird da jetzt noch mal abgebildet. Was mich aber jetzt von euch noch mal interessieren würde, ist, ich bin eigentlich Fan von so Filmen, bei denen wir auf einmal so eine moralische Irritation spüren. Also wo wir auf einmal so ein Hingezogensein zur Gegenseite haben, wo auf einmal so das vielleicht, vor dem man Angst hat, so fetischisiert wird oder sowas. Das kann spannend sein in Filmen, finde ich. Oft vielleicht eher auf eine abstraktere Ebene. Hier ist es jetzt nun so, dass wir diese Figur von Perfidia haben, die dann auch, das heißt doch auch irgendwie Verrat oder sowas, ne? Also dieses Wort, also diese, der, wo man das schon in diesem Wort hat und ja auch dieser Song, ne, den wir auch alle kennen, unter anderem auch von Wong Kar-wai, ja dann auch später nochmal gespielt wird. Diese Figur, die uns auch als unglaublich sexuell gezeigt wird, ich habe hier schon wieder mit den Augen gerollt, weil, glaube ich, Licorice Pizza auch direkt mit so einem Shot auf Alana Himes Arsch irgendwie beginnt und hier haben wir das dann auch direkt, dass Lockjaw an diesem, an diesem Fernglas sitzt und wir diese Sexualisierung von außen von dieser schwarzen Frau haben. Gleichzeitig hat sie aber auch ja in ihrer charakterlichen Anlegung anscheinend so eine Sexualisierung. Was habt ihr damit gemacht? Weil ich habe so das Gefühl, das sollte eine Irritation hervorrufen und es sollte für einen großen Twist dann sorgen, den wir irgendwann im Film mitbekommen. Einmal in diesem Nazi-Treffen, einmal dann noch später in der Kirche. Und gleichzeitig ist der Film aber nie so richtig düster da reingegangen. Also man hätte auch sein können, dass der Film damit endet, dass wir merken, sie ist mit Lockjaw schon lange zusammen oder sowas. Sie hat extra diese Revolution verraten, ja, für ihre Roman. Lust oder sowas. Okay, das finde ich interessant, weil hier hatte ich so das Gefühl, er nimmt, hat da was drin, was ein Irritationsmoment ist, was aber auch so ein bisschen lüstern wirkte, ohne eine richtige Folge zu haben. Das würde mich interessieren, was ihr daraus so gemacht habt. Ja, das ist im Roman, sagst du, Finn, ist das stärker so?
Also im Roman geht es sehr viel mehr auch darum, Pharisee heißt die Mutterfigur, da überhaupt zu finden. Denn es geht, wie gesagt, damit los, es gibt, hier geht es ums FBI statt ums Militär, dass unsere Protagonistin Prairie, heißt die Tochter hier, jagt. Und wir erfahren, dass eben Frenesy, die Mutter, Doppelagentin war, aber überzeugte Doppelagentin. Also sie hat diese Hippie-Nummer eigentlich gehasst. Das heißt dann irgendwann so schön, als dann Nixon gewählt wurde, das war ihr Woodstock. Also als es endlich um Repressionen ging und um Bürger, die ihre Pflicht tun mussten und die Hippies von der Straße verschwunden sind. Und dann ist es so, dass die Regierung sich selber nicht mehr ganz sicher ist, in welchem Zeugenschutzprogramm Frenesy eingesteckt. Wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Interessengruppen, die zusammen spielen und gegeneinander spielen. Vor allem eben zwei FBI-Agenten, Brock Font, der so am ehesten dem Lockjaw nachempfunden ist, und noch Hector, ein fernsehsüchtiger ehemaliger FBI-Agent. Das ist alles deutlich konfuser da. Ich hatte das Gefühl, dass Peridia ein eigentlich so ein Charakter aus einem Blaxploitation-Film ist, der hier irgendwie reingewandert ist und fast so, als ob Pynchon uns irgendwie, nicht Pynchon, fast so, als ob, Mann, wie heißt der Regisseur denn? Anderson.
PTA.
Anderson, genau. Ich war gerade bei Patterson. fast so,
als PTA ob, und Findus.
Den Film würde ich sofort schauen. Findus und PTA ziehen Koks in Schweden. Nein, ich habe das Gefühl, also Perfidia schien mir tatsächlich so einem Blaxploitation-Film am ehesten entsprungen zu sein. Also auch irgendwie einem sehr ikonischen Filmgenre, also ikonischen Filmbewegung, und so einem Anderson, der uns sagt, ja, diese Zeit der Ikonen ist aber irgendwie vorbei, oder die Zeit der linken Ikonen ist ein bisschen vorbei. Aber ich gebe dir recht, Christian, es ist so ein Irritationsmoment, den ich mir so ein bisschen, vielleicht auch etwas feige, mit der Pynchon-Adaption weggewischt habe und gesagt habe, das ist halt eine Figur, die wahrscheinlich so oder so in einem Pynchon-Roman stattfinden würde. Und er macht dann eben den Bruch und sagt, nee, denn hier bin ich doch mehr in der Gegenwart unterwegs als in der 70er-Jahre-Vergangenheit.
Es geht in diesem Film ja, wie schon anfangs angedeutet, immer wieder um Begehren, um die Triebstruktur von Gesellschaft. Und man hat schon das Gefühl, hier wird viel politisches Handeln dann eben auch erklärt mit dem Begehren der individuellen Menschen. Also ich meine, wir sehen in dieser Szene, wo er mit dem Fernglas schaut, da ist seine Lust dann gleich beschädigt in dem Moment, in dem dann Leo dazukommt und auch einmal zugreift irgendwie. Mhm. Und es gibt, als sie sich von ihm verabschiedet, als er das Kind schon hat, da sagt sie auch einmal sowas, okay, es geht doch hier wieder um eure fragilen Männer-Egos. Und ich glaube, das Thema ist schon auch, okay, die Zukunft ist vielleicht in dieser Perspektive hier weiblich, die Zukunft ist in diesem Fall schwarz, die alten weißen Männer sind im Idealfall vielleicht etwas, das irgendwie auch in der Vergangenheit anheimfällt. Und ich habe irgendwie überlegt, das ist das, was mich auch schon bei jemandem wie Marcuse immer irritiert hat. Der hat ja in seinen letzten Büchern dann irgendwann darüber geschrieben, dass wir als Menschen eigentlich eine biologische Anlage zum Sozialismus haben. Also, dass das eigentlich der Naturzustand ist, weil wir ja als Mensch im Idealfall eigentlich immer nach Freiheit streben. Und hier schien mir irgendwie immer angelegt, ja, okay, all diese großen Kämpfe, all diese hochtrabenden Konflikte, die maskieren einfach auch wieder was Neolithisches, die maskieren eigentlich, dass wir noch die Höhlenmenschen sind oder in der Prärie und uns gegenseitig mit der Keule eins überziehen wollen. Diese beiden Konflikte, die hier geschildert werden, also vielleicht die der 60er, vielleicht der 80er, vielleicht der Gegenwart, das ist ja eigentlich ein ewiges Jetzt, das uns da erzählt wird, die sind eigentlich auch Fortsetzung eben von diesen urzeitlichen Perspektiven. Und das fand ich einfach letztlich dann auch limitierend. Also ich finde diese Frage nach welche Begehren werden in der Politik verhandelt, immer super wichtig. Auch die Frage, okay, wie cool muss jetzt Revolution sein, wie viel Spaß muss das machen? Aber dass das manchmal in den Dialogen so stark darauf runtergebrochen wird, fand ich auch einfach wieder so beschränkend irgendwie, weil ich dann dachte, okay, wenn wir jetzt zu sehr um Naturzustände, Naturkonstanten bemühen, dann scheint es mir doch irgendwie zu so zu essentialistisch.
Aber fandst du den Film war voll davon? Weil ich fand, das ist eigentlich hauptsächlich in dieser Beziehung so stark, oder?
Ich finde, es kommt
auf jeden Fall
immer mal wieder, oder? Okay. Ja. Wie bitte?
Ich fand das jetzt eigentlich nur in dieser Beziehung von den beiden so stark, also von Lockjaw und Perfidia.
Na gut, aber ich meine, nachher haben wir ja sogar, weißt du, wir machen dann aktiv Vaterschaftstests und es geht dann auch irgendwie um auf der anderen Seite um die biologische Dimension und so von White Supremacy. Also, dass die beiden als Vaterfiguren, als das dominante Männchen irgendwie da auftreten will, das zieht sich für mich schon auch durch den weiteren Film. Das scheint mir bestehen zu bleiben. Aber du hast wahrscheinlich recht, es dominiert den Film jetzt nicht. Es war auf jeden Fall präsent genug, um für mich irgendwie so limitierend auf diese politische Perspektive einzuzahlen. Stimmt,
das, ich fand das biologische, nicht so bereichernd. Das biologische, das Begehren, das sind vielleicht auch nochmal so unterschiedliche Sachen, aber stimmt, wir haben das natürlich in der Sean Penn-Figur auch, dieses unglaubliche, dieses Dazugehören zu wollen, dass man fast, also er weint ja dann, wenn er das tatsächlich dann am Ende hat eigentlich, ne, bevor dann die Auslöschung irgendwie stattfindet. Ja.
Können wir vielleicht über das auch nochmal reden? Das fühlte sich so ein bisschen edgy an irgendwie, oder?
Ja, fand ich auch.
Die Nazi-Vergasen klingt, also ich musste denken an The Counselor irgendwie und deren Art, Sachen zu töten und auch die Welt, die da so ein bisschen angelegt in diese, auch eine große Adaption von einem bekannten Filmemacher, also da war es Ridley Scott und Cormac McCarthy. Mhm. Das war auch ein Film, an den ich mehrfach denken musste, der für mich noch ein bisschen verschrobener ist und deshalb irgendwie interessanter.
Ja, also, du hast natürlich recht, ich liebe The Counselor, das ist schön, dass ich das hier auch noch mal kurz ausdrücken darf. Schaut alle The Counselor, ein ganz, ganz großartiger Film. Du hast vollkommen recht, Lukas, das ist ja wirklich ein Film, der versperrt sich einem Publikum auch, der möchte nicht gemocht werden, der quält dich im Extended Cut wirklich mit geradezu endlosen Dialogen über Hundefutter und über Diamanten und wo die herkommen. Ich fand dieses Sean Penn-Ende geradezu konsequent, sicherlich auch ein bisschen edgy. Vielleicht sind es aber auch bewusst gesetzte Trollereien, weil wir haben, wie gesagt, Christian hat vorhin die Sexualisierung von Perfidia angesprochen. Vielleicht ist es auch so ein etwas älterer Regisseur, der sagt, ich zeig's den Kids hier jetzt nochmal und setze so kleine Strohfeuer in meinen Film rein. Ich weiß es nicht, weil klar ist, ich habe gesagt, ich mag den Film, dabei bleibe ich auch, er hat mir ganz gut gefallen. Aber natürlich gibt es Momente, über die man stolpert, die hatte ich aber ehrlich gesagt in jedem Paul Thomas Anderson-Film bisher. Also ich würde jetzt, glaube ich, auch keinen seiner Filme als so die ganz großen, unumstürzlichen Meisterwerke bezeichnen.
Ich fand das auch irritierend auf jeden Fall, dieses Ende. Es wird ja auch, es kommt ja nach einer Sequenz, wo es dann um dieses I was raped in reverse ging, was man auch als einen, weiß ich nicht, seltsamen Witz auch irgendwie lesen kann. Also darüber, dass Männer ja nicht vergewaltigt werden können oder so. Das fand ich auch so ein bisschen tone-deaf nach diesem, was wir da vorgesehen haben. Ich will aber auch dem Film jetzt nicht so nitpicky jede Zeile, die da gesagt wird, irgendwie jetzt so auf eine, das fand ich jetzt aber nicht okay, dass dieser Witz, natürlich soll Kino sich reiben, soll irgendwie was auslösen und so weiter. Deswegen normalerweise wäre jetzt so der Zeitpunkt, wo wir so aufs Ende einbiegen und sagen, muss man den gesehen haben. Aber ich würde doch noch mal so ein bisschen, falls ihr noch die Zeit habt, doch einfach ein bisschen weiter noch darüber reden wollen. Fandet ihr den denn, wenn wir jetzt mal, da haben wir gar nicht so viel drüber geredet, aber so die Form und die Action noch mal. Ich hatte schon das Gefühl, dass am Ende, also als dann wirklich dieser Raid auf diese Stadt fast vorbei ist und das Kloster ist hochgenommen. Und dann haben wir noch mal diesen Teil, der sehr an vielleicht No Country for Old Men oder auch so eine Art, so eine Vince Gilligan-Serie wie Breaking Bad oder Better Call Saul erinnert, wo man dann wirklich in der Wüste ist, wo wir in Mexiko sind, wo auf einmal Deals gemacht werden, wo der Film noch mal so einen ganz neuen Horror fast irgendwie annimmt, wo wir uns da befinden und dann auf einmal in diese Verfolgungsjagd kippt, wo wir diese, es sind nicht Serpentinen, sondern ich weiß nicht, wie heißt das, wenn es so hoch und runter geht auf der Straße quasi. Und
da ein Hügel, an Bullet, ne?
Hügel, stimmt. Genau. Und ich fand das auf einmal, also es ist ja ein Film, der auch einfach sehr viel, sehr laut ist, sehr viel Musik hat und auch, wo sehr viel so geredet und gebrabbelt wird eigentlich so die ganze Zeit. Mhm. Und da auf einmal hat man so das Gefühl, jetzt wird sich richtig so auf die Bilder auch so zurückbesonnen irgendwie. Und man fängt an, in so einen ganz neuen Flow zu kommen. Es ist ein Film, habe ich jetzt schon gesehen, wenn man so die Google-Reviews, das finde ich immer die witzigste Quelle, weil man da sieht, wie so einfache Leute, die einfach gerade aus dem Film kommen und einfach bei Google reinhauen, wie sie das finden. Da
viel
sind nur
Ablehnung, viel Zorn dort.
5 Sterne und 1 Stern. Ne? Es ist wirklich so, dass also dass der doch also die Allgemeinheit zu spalten scheint. Die KritikerInnen waren ja ganz überzeugt. Und da habe ich jetzt auch Unterschiedliches gelesen, dass Leute eher so wie ich so ein bisschen dachten, da findet der Film auf einmal so richtig zu sich, da bin ich auf einmal so richtig an Bord, was natürlich sicherlich auch daran liegt, dass das anders ist als das, was wir davor gesehen haben. Deswegen kann dieser Teil auch so besonders wirken. Andere sagen aber auch, da wurde es dann komplett lächerlich oder da hat man versucht, so ein Pseudo-Western zu machen oder so. Würde mich da auch nochmal interessieren. Wie habt ihr das so empfunden und überhaupt halt einfach so, wie Paul Thomas Anderson hier Action darstellt? Denn er ist ja eigentlich kein Actionfilmregisseur und das ist ja auch was wir jetzt bei diesem Film jetzt oft gehört haben. Krass, dass er das auch in sich hat, eigentlich solche Szenen zu drehen, solche Sachen zu stagen.
Es sind ja letztendlich, also klar, es bekommt diese Attraktion hinzu, die vielleicht in manchen seiner früheren Filme nicht dabei waren, aber er war ja schon immer jemand, der gerne mit langen Einstellungen, mit Plansequenzen und Co. gearbeitet hat und eigentlich macht er hier ja nichts anderes, nur dass sie jetzt eben auch sich dabei Autos überschlagen oder Autos ineinander fahren. Und bei There Will Be Blood waren das halt noch Öltürme, die angefangen haben zu brennen, Ölquellen, die angefangen haben zu brennen. Ich glaube einfach, was vorher eher die Komplexität der Kamera und des Schauspiels war, ist jetzt halt so Autos und sowas gewichen.
Ja, er versucht auf jeden Fall, das auf sowas sehr Unmittelbares, Materielles herunterzubrechen. Man hat das Gefühl, da ist ja auch immer die Sehnsucht nach etwas Existenziellem drin, wenn man Bilder so reduziert. Für mich fühlt es sich sehr stark in der Tradition von so Filmemachern wie John Sturges oder sowas an. Also bei vielen von diesen Totalen dachte ich, ich gucke jetzt gerade noch mal Bad Day at Black Rock oder sowas, so einen von diesen Filmen aus von einer Generation, die gerade aus dem Krieg zurückkommt und diese Erfahrung so indirekt verarbeitet in ihren Filmen, indem sie so eine Härte irgendwie in den Alltag übertragen. Und ich finde, das hatte schon irgendwie auch eine gewisse Effektivität. Diese Auf- und Abbewegung, also es ist ja wirklich nicht sowas wie, es ist so ein bisschen so der weiße Hai, oder? Es taucht immer wieder das Auto des Feindes an und das eine überlagt das andere. Mhm. Oder vielleicht auch sowas wie This is Cinerama oder sowas. Also es fühlt sich auch an, als wollte man damit so eine Technologie in ihren Kapazitäten nach außen tragen. Also es fühlte sich auch so ein bisschen an wie eine Tech-Demo ist der falsche Begriff, aber als wollte man sagen, guckt mal, wie Vista Vision, wie das, was wir eben früher benutzt haben, noch aussehen kann. Und ich kann nicht sagen, dass es mich gänzlich kalt gelassen hat, aber es fühlte sich natürlich auch wieder ein bisschen technizistisch an, oder? Also er übergibt sich da schon sehr an, nicht nur an filmische Form, sondern vielleicht noch stärker an so das Rauchen der Maschinen, an das Futuristische, das oder sagen wir in das so Retro-Futuristische, das eben daran angelegt ist. Ansonsten würde ich bei der Form insgesamt sagen, was mir am stärksten aufgefallen ist, ist die ewig langen Überblendungen, die diesen Film irgendwie total stark tragen und dem auch so eine eigene Ästhetik geben, weil für mich ist ja die Überblendung immer ein Bild, das dem anderen abgerungen wird, ein Bild, das sich aus dem anderen ergibt und so von ihm geboren wird und dass er so diese Frage.
Das habe ich gar nicht wahrgenommen, jetzt wo du es sagst.
Ja. Aber zum Beispiel, wenn du als dann angeschossen er zurückkommt, dann hast du doch zum Beispiel diese endlosen Überblendungen oder auch am Anfang, wenn die 16 Jahre vergehen und auch schon direkt in den ersten Szenen, wenn die Kämpfe vorbei sind, der erste Raid und wir übergehen in diese so Sequenz, da sind auf jeden Fall schon sehr viele Überblendungen und ich habe das Gefühl, das ist auch so dieses Gegeneinanderwerfen von diesen Großpanoramen und auf so einer erzählerisch-politischen Ebene ist das vielleicht auch okay, wir sehen, wie eine Welt, eine Erfahrungskonstellation abgelöst wird von den nächsten. Wir sehen jetzt in Zukunft eine Generation, die vergeht. Wir sehen die Hippies verschwinden, aber sie verschwinden nicht mit einem Knall, sondern sie verschwinden eben wie in einer Überblendung. Sie werden langsam von etwas Neuem ersetzt. Ja. Und das ist dann vielleicht in diesem Fall das Militärische, das Soldatische, diese Reagan-Zeit oder eben halt die Trump-Gegenwart.
Ich weiß nicht, wie glücklich ich mit diesem Begriff Hippie an sich hier die ganze Zeit bin, weil das Historische eigentlich schon nicht mehr ganz hinkommt. Also die wahren Hippies, wie gesagt, Lukas, du hast auch schon richtig erwähnt, es ist nicht ganz so klar, wann dieser Film eigentlich spielt, aber es gibt auf jeden Fall Smartphones und es gibt das Internet. Aber für Hippies sind diese Leute ja dann eigentlich noch zu jung. Ich weiß aber, glaube ich, grundsätzlich, was du meinst. Auf jeden Fall wird hier was abgelöst, soll was abgelöst werden. Ich fand aber sehr spannend, dass du Spielberg mit dem weißen Hai gerade noch reingebracht hast, weil
Ja, ich glaube, es gibt eben
gelobt aktiv, gell?
Es gibt ja, irgendwie so eine, das kann ich auch komplett nachvollziehen. Also das kann ich auch komplett nachvollziehen, denn ich glaube, was man, und ich könnte mir vorstellen, wie vielleicht PTA diesen Film selber auch verstanden wissen möchte, und da möchte ich vielleicht mal Spielbergs München reinbringen, ist, ich habe diesen Film jetzt selber politisch genannt am Anfang, aber ich glaube, eine komplett unpolitische Sicht, Lesart ist auch möglich. Es ist halt ein Regisseur, der sich vor allem auf eine Geschichte und auf ein Handwerk gestützt hat und, glaube ich, vor allem zeigen möchte, wie begabt er in diesem Handwerk ist und wie gut er diese Geschichte nach vorne bringen kann. Das erinnert mich halt eben auch, wie gesagt, an so einen Film wie München, der eben vor allem ein Pastiche-Film ist, unter seiner sehr brisanten Oberfläche.
Ja, ich gucke hier in meine Liste. Wir haben sehr, sehr viel angesprochen eigentlich von dem, was ich mir aufgeschrieben hatte, was man auf jeden Fall besprechen sollte. Habt ihr noch irgendwas, von dem er sagt, das muss man noch angesprochen haben? Ja, erzähl doch nochmal ein bisschen
den Soundtrack nervig dazu. Also ich rede jetzt tatsächlich von den Needle Drops und nicht von Johnny Greenwoods Score. Ich fand die sehr, sehr schön, sehr, sehr schön Szene kommentierend. Wenn da Dirty Work von Steely Dan gespielt wird, dann hat das so einen tollen, zeitdehnenden Moment. Da bin ich wirklich tatsächlich ein bisschen im Kinosessel versunken und dachte mir, ach, das ist Kino. Und ja, du kriegst mich einfach immer sehr schnell mit so leicht die Handlung kommentierenden Needle Drops. Das kann Paul Thomas Anderson ja wahnsinnig gut. Und ich mag auch Shut Up and Dance von Walk the Moon. Ich hätte nicht gedacht, den in einem Film mal zu hören. Vor allem in einer offensichtlichen Zukunft. Also diese Kids scheinen wahnsinnig retro zu sein.
Ich finde das so witzig, weil wir hatten das, glaube ich, bei Megalopolis so ein bisschen, dass wenn du Sachen halt gar nicht mit Musik oder so untermalst, dann hat man manchmal so wirklich ein ganz seltsames Gefühl, dass irgendwie so gar kein Spruch irgendwie landet. Und so ein bisschen hatte ich die Vermutung, dass man hier dieses Material manchmal hatte mit Leo und so dachte, okay, dann müssen wir jetzt aber auch irgendwie jetzt irgendeine Dynamik reinbringen, was dem Film ja auf jeden Fall tatsächlich gelingt. Findet ihr denn, das würde mich noch interessieren, Lukas, auch von dir, du hast auch Direct Action neulich gesehen auf dem Filmfest Aachen. Mhm. Wir haben auch schon mal in der Folge gesprochen über How to Blow Up a Pipeline. Ja, wir sehen hier einerseits natürlich, wie das auch gut funktioniert, ne? Dieser Widerstand, wie die Systeme funktionieren, manchmal dann aber auch so ein bisschen haken. Ich hatte es hier trotzdem so ein bisschen als öfter eher dösbaddelig inszeniert wahrgenommen. Wie würdest du den, Lukas, vergleichen mit solchen Revolutions-Handarbeit-Filmen, wie diesen anderen beiden so? Weil das, finde ich, ist eigentlich ein tolles Genre und sowieso sollten wir uns mal so auf revolutionäres Kino nochmal irgendwann bei Katz vielleicht auch mit einem Live-Podcast oder sowas nochmal fokussieren. Das finde ich einfach irgendwie wahnsinnig interessant. Das würde mich noch irgendwie interessieren, Lukas, wie du das siehst, so im Vergleich zu anderen Filmen, die auch so ein bisschen sowas erzählen.
Ja gut, ich meine, einer davon ist ja hier immer enthalten mit Die Schlacht von Algier. Das ist ja wirklich ein Film über Handarbeit, der wirklich konkret Foltermethoden zeigt, der wirklich zeigt, okay, wie organisiert man zum Beispiel Bombenanschläge und wie fühlt man sich dann auch danach? Und ich glaube, die Narrativisierung ist hier tatsächlich das Problem, die Notwendigkeit von Geschichten. Denn ich weiß gar nicht, ob Terror, ob die alleinige Möglichkeit, Feinde anzugreifen, immer so stark von sich aus eine Geschichte erzählt oder erzählen muss, sondern ob das nicht dafür sorgt, dass Narrative eher aufgebrochen wurden. Also ist die Bombe nicht meistens auch irgendwie das Ende einer Geschichte? Klar, sie ist manchmal der Anfang, aber ich habe hier schon das Gefühl, ein Film wie Direct Action erzählt natürlich etwas, erzählt von einem Leben, es begleitet es aber noch viel mehr und bricht es herunter eben auf Bilder, die wir mitnehmen können, auf eine bestimmte Art von Erfahrung. Ich glaube, genauso wie Utopien, wir haben das in unserer Utopie-Folge besprochen, oft Bilder sind, oft bestimmte Konstellationen von Empfindungen, von Begehren, ist wahrscheinlich auch revolutionärer Geist immer etwas, das getragen wird von so bestimmten Empfindungen, von Konstellationen, von Bildern, von Idealvorstellungen von uns selbst und der Welt, die eben zusammenkommen. Und ich glaube, in dem Moment, in dem man zu stark versucht, das alles zu verbinden, eine große Maschinerie daraus baut, damit tut man sich nicht immer einen Gefallen. Also, wir haben ja viel gesprochen über diese ewige Vorwärtsbewegung dieses Films, über die Autos, die nach vorne stürmen und die Militanten, die eben nach vorne gehen. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht tatsächlich in der Reduktion auf Gesten, auf Einzelereignisse viel eindrücklicher wäre. Mhm. Weil ich glaube, dafür wäre so dieses sehr selbstbewusste, dieses sehr starke filmische von jemandem wie Paul Thomas Anderson, ob das nicht eher eine Sprache ist für starke Einzelbilder und starke Momente und die Begleitung von Prozessen als für so große narrative Bewegungen. Also finde ich auf jeden Fall einen nützlichen Vergleich, aber ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man eins aus dem Film hier mitnimmt, dann vielleicht nochmal Battle for Algiers schauen, der ist nämlich wirklich ganz toll.
Ich finde interessant, du hast es jetzt schön also so ausgedrückt, wie ich es auch einfach so ein bisschen empfunden habe, aber ohne so diese Vergleichsbilder zu haben, dass ich auch manchmal dachte, für diese großen politischen Bewegungen und für das Erzählen von Staatsgewalt und von Widerstand und sowas, ist diese persönliche Geschichte, die quasi hier so viel Raum einnimmt, dann tatsächlich vielleicht auch nicht so krass zuträglich. Das Gefühl hatte ich auch. Und ich fand das ganz cool an dem Film, aber der wird zwischendurch wie so eine Wes Anderson-Sequenz, finde ich, ein bisschen, wisst ihr, wie diese Society of Keys, die es da gibt im Grand Budapest Hotel, wo auf einmal der eine ruft den und der nächste ruft den. Und das finde ich eigentlich toll, also an diesem Film. Und das, wie greift der militärische Apparat ineinander und wie greift der Apparat des Widerstands ineinander? Da wäre noch irgendwie ein anderer Film drin gewesen. Natürlich ist Filmkritik nicht, ich baue mir jetzt meinen eigenen Film und er hat das so machen müssen. Es sind natürlich Stärken, die er auch hier ausbreiten will in diesem Kino. Aber ja, ich glaube, so ein bisschen mehr auf dieser Ameisenblick-Perspektive irgendwie, oder so, also dass das alles so ein Gewusel ist, das hätte man fast noch mehr manchmal wuseln können. Aber ja, Finn, hast du noch irgendwas zu sagen zu dem Film? Sonst gehen wir jetzt langsam mal wirklich zum Ende dieses Podcasts.
Genau, ich hätte auch so eine Art Schlussfazit oder mein Schlussfazit zu diesem Film formuliert. Also Thomas Pynchon und Paul W.S. Nein, nicht Paul W.S. Anderson. Das ist der gute Anderson.
Das wäre mal eine interessante Kombination vielleicht. <ja.
lacht> Thomas Pynchon und Paul Thomas Anderson sind beide als postmoderne Autoren bzw. Filmemacher gestartet. Und Frederick Jameson hat gesagt, in der Postmoderne geht es vor allem darum, dass das Individuum machtlos ist gegen das totale System. Timothy Morton hat das dann später nochmal härter ausgedrückt, indem er gesagt hat, in der Postmoderne sind Menschen eigentlich komplett egal. Und jetzt habe ich hier einen Regisseur, der mir plötzlich zeigt, dass Menschen nicht mehr egal sind, dass Menschen wieder zurückkommen, dass auch die Fehler von Menschen Systeme zerreiben können, aber auch gleichzeitig ihre guten Taten, ihr Aktivismus. Und das ist, finde ich, grundsätzlich erstmal eine schöne Bewegung. Also, dass der Mensch zurück ins Kino kommt, dass das Individuum zurück ins Kino kommt und ernst genommen wird.
Und Boogie Nights wäre dann für dich ein postmoderner Film nach dieser Definition. Warum? Weil da die Pornoindustrie quasi das Individuum aufschluckt? Oder?
Unter anderem auch. Boogie Nights ist ja vor allem ein Film, der sich auch wieder sehr über die Form, also über die Pastiche charakterisiert, was eben auch ein Aushängeschild der Postmoderne ist, dass man etwas nachahmt, aber nicht mehr unbedingt was drüber auszusagen, sondern vor allem ums Nachzuahmen. Und auch da geht es ja so ein bisschen darum, wie einfach Systeme abgelöst werden, wie Individuen von einem System kaputt gemacht werden, weil eben der Filmporno durch den Video- und Heimporno abgelöst wird.
Okay, das hätte ich jetzt gar nicht so als postmodernes Erzählen irgendwie.
Also ich habe halt das Gefühl, Boogie Nights ist ein Film, der sehr viel mehr an seiner Form interessiert ist, als tatsächlich an seinen Figuren. Und der seine Figuren halt eher so als die Abziehbilder, die in so einem Film halt drin sein müssen, benutzt. Es gibt natürlich auch da Szenen, die da so ein bisschen rausfallen. Also wenn wir tatsächlich irgendwie Julianne Moore weinen vor dem Gerichtsgebäude sehen, weil sie das Sorgerecht für ihre Tochter nicht bekommen hat. Oder wenn wir irgendwie nach diesem Überfall auf den Donut-Shop innehalten. Das Schöne bei diesen ganzen literaturwissenschaftlichen Theorien ist aber ja auch, dass sie alle nicht so hundertprozentig wasserdicht sind, sondern eher so Erklärungsmodelle, die man mal ansetzen kann, mal nicht. Sicherlich ist Magnolia ein sehr viel postmodernerer Film als Boogie Nights.
Hätte ich da auch eher so ein bisschen gesehen und ihn jetzt gar nicht so auch als großen postmodernen Regisseur so wahrgenommen. Aber das ist natürlich ein Thema für dann unsere nächste Folge über Paul Thomas Anderson. Du hast schon ein Fazit gerade gemacht, Finn, aber das macht man natürlich auch immer hier, indem man eine Frage beantwortet. Lukas, muss man One Battle After Another gesehen haben?
Ich glaube nicht unbedingt, aber man hat auf jeden Fall danach bestimmt was zu diskutieren mit seinen Freunden.
Finn, muss man den gesehen haben?
Man muss natürlich gar nichts gesehen haben, aber ich würde jetzt einfach sagen...
Oh, ein Euro in die
Klassiker. Klassiker-Alarm.
Das ist, man muss gar nichts gesehen haben, Alarm.
Kennt ihr QI, diese Show, wo man immer, wenn man die naheliegende Antwort sagt, irgendwie so eine Sirene losgeht und man irgendwie Punkte verliert? So ist das gerade gewesen.
Ich finde, es muss eine Falltür aufgehen und man darf nie wieder bei Katzen zu Gast sein. Das ist doch eigentlich konsequent.
Ja, ich mag die Idee, dass wir irgendwann so ein ganz... Und dann ist so ein Keller voll mit armen, freischaffenden AutorInnen.
Genau.
Nein, ich finde schon, dass man diesen Film gesehen haben kann und und sicherlich auch angucken sollte, denn es ist ein 170 Minuten langer, sehr unterhaltsamer Film, der viele Anknüpfungspunkte bringt und, wie Lukas schon gesagt hat, über den man nach dem Kinobesuch redet. Und was möchte man denn mehr als nach einem Film mit Leuten zusammenkommen und sich darüber auszutauschen?
Ich finde es auch toll, mal ja so einen Film, einfach einen epischen Film in dieser Form zu sehen, wo man wirklich das Gefühl hat, dass man so eine riesige Reise begleitet hat durch die Jahrzehnte durch, dass man am Ende wirklich irgendwie eine andere Person ist als die ins Kino reingegangen ist. Für mich ist Film halt nicht, wie ich manchmal das Gefühl habe, für viele in der Filmkritik halt so Spektakel plus so Capital A Acting. Und das ist halt hier viel, was passiert einfach. Deswegen, da habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen wegentwickelt von so einer Art Kino und fände dann irgendwie das Strukturelle oder sowas interessanter, dass ich hier auch immer aufblitzen habe sehen in diesem Film. Und deswegen auch gerade, also zum Beispiel, was wir auch gar nicht angesprochen haben, ist ja, dass die Revolutionäre diese Beeper haben, die so Melodien spielen, und wenn sich dann zwei nähern, dann erklingt so diese Melodie zusammen und so. Ich finde, er hatte tolle Bilder für Widerstand, und auf jeden Fall kann man da reingehen und danach diskutieren, was sollte das jetzt eigentlich und welchen Figuren wurde hier vielleicht Unrecht getan und welchen nicht. Also kann man sich auf jeden Fall anschauen, aber ich sage, nein, man muss ihn, glaube ich, nicht gesehen haben. Wir haben jetzt schon lange geredet, ihr könnt trotzdem noch irgendwie was empfehlen, was ihr geguckt habt, gemacht habt, eure aktuelle Podcast-Folge oder so. Ich saß da mit meiner Freundin und wir hatten uns gedacht, wir müssen mal wieder sowas wie Succession gucken oder wie Game of Thrones, irgendwie so eine Serie, wo Leute so ein Game spielen und versuchen, sich so gegenseitig auszustechen und sowas. Und dann habe ich geguckt, so was gibt's denn so? Und wir haben angefangen, die Serie Billions zu schauen, wo so ein quasi Ermittler von Paul Giamatti gespielt, also der DA, versucht, so ein Hedgefonds-Manager quasi, der wirklich halt Milliarden besitzt, halt hochzunehmen. Und es ist eine erstaunliche Serie, um die zu gucken, weil man so die ganze Zeit denkt, ah krass, wenn das bessere Leute gemacht hätten, dann wäre das so gut. Aber es ist leider auf so einem alten Fernsehlevel hängen geblieben. Und also zum Beispiel von diesem Ermittler, die Frau ist Psychologin und die arbeitet dann in der Firma von diesem Hedgefonds-Manager und counselt da diese ganzen so Bitcoin-Bros irgendwie so und will diesen Job aber nicht aufgeben, und deswegen gibt es da so einen Conflict of Interest und so, und das ist alles so, also diese Figur zum Beispiel ist so durchtrieben und widerwärtig eigentlich, aber die Serie spielt das alles straight, als wäre sie halt wirklich total aufopfernd, oder dieser Hedgefonds-Typ ist der uncoolste Schmierlappen eigentlich, aber die Serie stellt das so dar, als wäre das so der geilste Motherfucker, den man je gesehen hat, und das ist spannend, also finde ich, diese Serie zu gucken, die schon irgendwie unterhaltsam ist, aber man denkt sich, ja, hätte Vince Gilligan das gemacht oder hätten andere das gemacht, dann wäre erstmal jede Nebenfigur richtig durchtrieben und ikonisch irgendwie, oder man würde sich über diese Schlappschwänze lustig machen, aber die Serie findet die halt alle mega cool auch, und das, was passiert, halt auch so richtig geil, und ja, ist ein bisschen spaßig. Ich glaube, es gibt irgendwie 7 Staffeln und Leute sagen, die erste war noch gut und dann wird es schlechter. Ich finde schon, die erste echt schwierig, aber ja, scratcht so ein bisschen diesen Post-Succession-Itch bei mir. Finn, hast du irgendwas zu empfehlen?
Ich möchte eine Kurzgeschichte empfehlen von Daphne du Maurier, nämlich Schau jetzt nicht hin, wahrscheinlich besser bekannt unter ihrem englischen Originaltitel Don't Look Now, und wahrscheinlich noch mal besser bekannt als die Verfilmung von Nicholas Roeg, weil das ist ja, habe ich das Gefühl, so eine Art von Film, der die literarische Vorlage komplett überschrieben hat. Vielleicht viele Leute auch gar nicht wissen, dass das auf einer literarischen Vorlage basiert. Nee, hatte ich auch nicht mehr im Kopf. Und ich wollte mir die einfach mal durchlesen, einfach weil ich vor längerer Zeit auch mal eine Hausarbeit über Venedig als Darstellung des, als Gothic-Darstellung in der Literatur geschrieben habe. Und da sind natürlich so Sachen wie Friedrich Schillers Geisterseher offenkundig, aber eben auch Schau jetzt nicht hin, wie es in der Originalfassung heißt, ist, glaube ich, in einem Sammelband namens Letztens in Venedig eben von Daphne du Maurier erschienen. Und das ist ganz spannend, weil diese Kurzgeschichte doch etwas anders funktioniert als der Film, den wir wahrscheinlich alle kennen oder schon mal von gehört haben. Das möchte ich wirklich empfehlen. Sind gute 30 Seiten. Ein bisschen klassisch natürlich in der Anlage, aber mit einem fiesen Ende und einem schönen kleinen Humor bei dem Ganzen dabei.
Nice. Lukas, hast du was?
Ich würde sagen, einerseits wäre vielleicht auch im Kontext vielleicht von Algerien die Beziehung von politischem und persönlichem erleben will, kann da zum einen einen Roman lesen. Der neue Roman von Kamel Houri ist vor kurzem eben auch auf Deutsch in der Übersetzung bei Matthes und Seitz erschienen. Und ich finde, der schafft es sehr gut, den Algerienkrieg und seine Nachwirkungen zu übertragen, auch die Bürgerkriegserfahrung zu übertragen in persönliche Geschichten, ohne dass dadurch die Sprengkraft verloren geht. Auch da geht es so um Generationen, um Schwangerschaft, um äußere Kontrolle, um Traumata. Aber ich finde, das wird alles in der Sprache irgendwie so schön veredelt und zusammengefügt, dass man irgendwie diese beiden Ebenen besser zusammenführen kann und greifen kann als bei Paul Thomas Anderson. Und andererseits musste ich hier auch an den Meister der Texturen, den Meister des Ausgedehnten und der vielen Figuren denken. Und man könnte vielleicht doch eher noch mal Nashville von Robert Altman schauen, wo auch die gesamten Probleme der amerikanischen Gegenwart im Jahr 1975 so zusammengefasst werden über eine relativ auch lange Zeit. Ich glaube, er ist auch 2:40 ungefähr lang. Also das heißt, die sind ganz gut so Schablonen, die man übereinander legen kann. Und wenn man sich überlegt, was hier jetzt dann passiert mit dem Lokalpolitiker und mit der Journalistin und den verschiedenen Musikern, die alle auch irgendwie ihre kleinen Eigenheiten und Persönlichkeiten in das Ganze mitbringen. Also ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, sich nochmal Amerika, dieses große Thema hier von Paul Thomas Anderson anzuschauen.
Mhm. Ja, Altman Special müssen wir auch irgendwann mal machen. Bei mir auch noch großer blinder Fleck. Hättest du auch Lust, Finn? Können wir direkt?
Ich hätte mega Lust.
Ja, geil. Tüten wir dann ein, mal demnächst.
So geht das hier. Deal um Deal um Deal.
So macht man das hier. Wir reden vorher. Das ist so. Wir reden vorher nicht. Wir schreiben uns keine DMs. Wir sagen kurz, hast du Bock auf Podcast? Alles klar. Dann wird im Podcast schon gesagt, ey, wollen wir das mal? Alles klar. Dann machen wir es nächste Woche. Alles klar. Okay. Ja,
so hat man schön, schwarz auf weiß und kann die Leute auch accountable halten für die Aussagen.
Schwarz genau, auf weiß. Gute Beschreibung für einen Podcast auf jeden Fall.
Ja. So wie ich seit Jahren immer schon sage, wir machen mal über The Wire, machen wir mal Folgen. So, da kann man, genau. Kommt dann auch demnächst. Ja, genau. Also es kommen Cuts-Folgen. Ihr könnt den Podcast natürlich auch finanziell unterstützen. steadyhq.com/cuts. Dann könnt ihr zum Beispiel das Paul Thomas Anderson Special hören, Lukas, das wir aufgenommen haben mit Sebastian Seidler, der sich ja auch so ein bisschen wie Leonardo DiCaprio ja aus der Revolution, aus der Filmkritik zurückgezogen hat. Mal schauen, ob er nochmal irgendwann auch zurückkommt. Das gibt's dann da. Finn, dir vielen Dank, dass du bei uns warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Und genau, gelesen ist der Podcast, den ihr beide zusammen macht. Den kann man auch hören und abonnieren. Habt ihr jetzt gar keine Folge mehr gepitcht, sage ich jetzt. Aktuelle Folge gelesen. Bitte jetzt hier im Anschluss hören. Das war's von uns. Macht's gut. Ciao.
Tschüss. Ciao.